Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Jawohl, Catch Club, Independent Circuit. Wir haben uns wieder hier versammelt, um einen Doubleheader der Sonderklasse zu besprechen. Denn am letzten Wochenende, am 1. Januar-Wochenende, es ist die erste Catch Club im neuen Jahr oder gab es schon eine? Brauchen wir nicht frohes neues Jahr wünschen.
Ist die erste.
Ist die frohes neues Jahr natürlich wünschen allen, war das? Okay, dann wünschen wir natürlich allen ein frohes neues Jahr. Und wir wurden gleich verzückt im neuen Jahr, denn es gab einen Doubleheader der Sonderklasse. Und zwar gab es gleich nicht nur eine, sondern zwei. Wie sagt man bei der GF, Dieter? Zwei.
Zwei.
Zwei Deathmatch-Shows zum Preis von einem. Nein, es gab zwei Deathmatch-Shows an dem Abend. Bei der einen war es klar, bei der anderen habe ich es vorausgesagt. Da waren alle so, ja, GCW, na mal gucken. Und ich habe gesagt, Leute, das ist eine geile Show, das wird eine geile Show. Und ich soll doch recht behalten. Denn es gab an dem Abend nämlich das Gentleman's Agreement sozusagen. Ja? ICW durfte in Atlantic City auftreten und währenddessen war GCW in Bourbon. Normalerweise ist es andersrum. Und da sind zwei sehr interessante Shows. Gab es zwei sehr schöne Shows. Ich würde sagen, bevor ich erstmal sage, wer alles dabei ist, denn zum einen ist natürlich der Mann, der immer super ausgeschlafen zu den Shows kommt, Dieter dabei.
Einen wunderschönen guten Tag.
Dann natürlich der Mann, der eine von dem, warst du doch bei GCW in Oberhausen, Dieter?
Jawohl.
Ja. Also du hast beide Ligen sogar schon mal live gesehen, ja? Das einen stimmt. In Japan, einen in Deutschland. Bis nach Japan ist er geflogen, der Drew.
Ja, Mann. Hi.
Und natürlich der Mann, der im Geist ist, wie so bei jeder Show ist, weil er eigentlich schon halb in Amerika wohnt, unser Sebastian.
Ja, hallo, das stimmt. Wenn man sich meinen Freundeskreis anguckt, dann wird der das bestätigt. Hallo zusammen.
Ja, die Ratio ist mittlerweile schon 70-30 Deutsch, ist Amerika und Deutsch, oder?
Ja, auf jeden.
Ja. Ja, ich glaube, wir fangen aber erstmal an mit ICW. Weil, ich glaube, von der Uhrzeit haben beide gleichzeitig angefangen, aber ICW, da wusste man ja, was man erwartet. Das ist eine Deathmatch-Liga. Und ja. Ich finde, wir sollten, bevor wir mit der eigenen Show kommen, müssen wir eigentlich gleich mit dem Elefanten kommen. Wir reden gleich über das Traurige, damit wir da nur noch über gute Sachen reden. Aber es ist ja so, es sieht wohl nicht so gut aus für ICW in Hotspot. Es ist in den letzten Wochen so ein Gerücht aufgetreten, dass die Leute gemeint haben, ja, sieht schlecht aus für ICW. Wenn dann schon Leute sagen wie Mittens, der ja sozusagen im Inventar gehört, ja, wenn ICW dieses Jahr zumacht, dann war es eine geile Zeit. Und man wusste nicht so wirklich, was war. Ne, Leute haben geschrieben, ja, hier Leute sind furchtbar, ICW, was passiert mit der Liga? Und keiner sagte was. Und alle haben wir darauf gewartet. Und eigentlich habe ich gedacht, da kommt jetzt irgendwas, naja. Ne? Ich dachte, da kommt jetzt was vielleicht Harmloses oder nicht so Schlimmes. DNA hat kein Geld oder so. Aber es sollte ganz, ganz anders kommen. Ich finde, das kann Sebastian Wiefers mal uns zusammenfassen. Was hat denn Danny D'Amato gesagt?
Ja, also im Endeffekt hat Danny halt erklärt, also du hast ja gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir die ersten Gerüchte in die Richtung vorher schon gehört haben oder ob die danach erst kamen.
Die kamen aus dem Nichts kamen die.
Genau, weil wir haben ja dann nachher so ein bisschen von einer Quelle, die wir hier auch alle kennen, dann auch nochmal so ein bisschen gehört, dass es da ja auch schon Sachen gab, die Anfang 2023 beziehungsweise dann auch Ende 2024 nochmal akut wurden. Und ja, also das, was Danny hier gesagt hat, das war schon sehr harter Tobak, weil er im Endeffekt erzählt hat, dass es wirklich eine sehr ernste Lage ist, dass er ja auch unter anderem schon ein Auto verkaufen musste, um die Anwälte zu bezahlen, weil es hier wirklich um jemanden geht, der ICW No Holds Barred verklagen möchte. Es scheint sich wohl um eine Situation zu handeln, ich glaube, das hat er ja auch erwähnt, dass jemand wohl sich im Rahmen einer Show, ich sage mal, verletzt hat. Ich weiß gar nicht, ob er das Wort stürzen oder sowas wirklich gesagt hat.
Er sagte outside the building.
Genau, außerhalb der Halle. Und ja, dieser jemand möchte ICW No Holds Barred verklagen und Danny hat schon fast war schon fast dabei zu flehen oder hat gefleht nach dem Motto, bitte, ja, hier ist nichts zu holen an Geld, bitte
Ich mach das nochmal länger. Danny hat praktisch Folgendes gesagt. Das geht jetzt schon seit ein paar Jahren. Und genau. Er musste bis hierhin schon den Anwalt bezahlen, weil die Papers, richtig, also sozusagen die Anklage, gab es schon vor ein paar Jahren. Und genau, dafür musste er auch schon sein Auto verkaufen. Und jetzt hat sein Anwalt gesagt, jetzt würde erst der teure Part der Klage beginnen.
Richtig, und Danny er zwei Optionen hat quasi.
Genau, er hat zwei Optionen. Entweder er macht die Company zu, was okay, ist crazy, aber praktisch, also es wirkt für mich so, wenn die Company tot ist, muss er auch nichts bezahlen, weil er ist ja kein Geld da. Gibt es ja keinen Cashflow. Mhm. Oder er macht die Liga weiter und dann muss er bezahlen. Und dann hat Danny auch ganz klar gesagt, ich habe das Geld. Ich habe nicht das Geld, ich kann es nicht. Und das hat, also ich fand das echt krass, weil Danny Manto in die Kamera praktisch gefleht hat, wie du gesagt ja, hat, ich sag's jetzt zum letzten Mal dir. Wer auch immer das ist, übrigens die Person ist wohl bekannt, weil jemand hat gepostet, dass diese Person weiterhin zu WWE-Shows, AEW-Shows und GCW-Shows geht und teilweise in der ersten Reihe sitzt. Also irgendjemand weiß, wer das ist. Ja, das ist krass. Das ist bekannt. Der Name stand nicht da, aber es ist bekannt. Man soll ja nicht doxen, ne? Aber es ist etwas bekannt. Da hat er gesagt, Junge, ich sag's jetzt zum letzten Mal. Entweder hast du die Möglichkeit, dass du kein Geld bekommst und alle anderen Leute, die hier in dem Raum stehen, bei dieser Halle, ihr Hobby verlieren. Eines der Sachen, die so viel bedeuten, verlieren, einfach weg ist. Oder halt, ich bankrott gehe. Ne? Also es ist jetzt so, Ende des Januar hat Danny gesagt, er hat halt eine Anhörung beim Gericht. Ja. Da wird man weitersehen. Aber im Endeffekt ist es so, man hat jetzt noch die Shows in Chattanooga. Und ich glaube, Japan hat man auch noch, oder?
Japan hat man noch, jo.
Ja, Japan ist im März und das im April an selber Stelle wieder in der Atlantic City, die vorerst letzte Show gibt. Es ist eine harte Geschichte, aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe da keine gute, ich glaube nicht, dass das was wird. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist Feierabend.
Ja, die Befürchtung habe ich leider auch, weil Danny hat ja, der hat ja gesagt, ne, er hat da irgendwie jetzt schon irgendwie richtig viel Geld reingesteckt halt in die Anklage und sowas halt, und der Anwalt hat gesagt, ab jetzt wird's jetzt richtig teuer. Na, hat er ja auch gesagt, hat Sebastian gerade schon gesagt, er musste sein Auto verkaufen schon und sowas halt, damit er überhaupt die Gerichtskosten bezahlen kann. Und das ist ja auch was er immer gesagt hat. ICW ist ja nie eine Company irgendwie gewesen, die irgendwie krass viel Geld abgeworfen hat und sowas. Im Prinzip hat er gar keins, ne? Also das ist halt irgendwie, ich glaube, der ist da froh, wenn da bei den Shows da plus minus null irgendwie rauskommt. Und wenn man sich da nicht einigen kann, ich befürchte auch, dass es das dann war.
Ja, vor allem, ich befürchte auch, so wie du das auch gerade dargelegt hast, Drew, und wie du das auch erklärt hast, Morbo, wir reden hier auch nicht von einer Summe, die man mal eben mit einem GoFundMe einsammeln kann oder so. Nee. Ich befürchte, wir könnten hier von einer mittleren fünfstelligen Summe oder so reden. Und das musst du erstmal irgendwo herkriegen. Vielleicht ja, sogar noch mehr, wer weiß es. Aber wenn er sagt, er hat sein Auto verkauft, um die Anwälte zu bezahlen, ja, wir können uns ja ungefähr ausmalen, wo wir da dann schon liegen, so ein Auto verkaufen wert. Und das ist da einfach nur mit reingeflossen. Und die Anwälte sagen, jetzt beginnt der teure Part. Ich glaube, da können wir uns vorstellen, wo wir da ungefähr sind von den Dimensionen her.
Ja, das ist es halt. Also vielleicht passiert da noch irgendwie ein Wunder. Man kann sich bei diesem Januartermin nochmal irgendwie auf irgendwas einigen oder sowas halt. Ansonsten sehe ich da halt leider auch irgendwie schwarz, leider. Ja.
Wieder hast du noch was zu sagen dazu.
Ich finde es halt absolut traurig. Das Ding ist ja, WXW hat ja so einen Fall vor so 10, 12 Jahren ja auch mal gehabt, wo ein Fan sie verklagt hatte, weil er bei einer Show, ja gut, er wurde bei einer Show von einem Splitter von einer Lighttube getroffen. Und da hatte Jakobi ja auch mal erzählt, dass sie ihm alles Mögliche angeboten haben, aber ich verstehe es halt nicht, wenn ich mir vor allem, in dem Fall ist ja auch, das war außerhalb der Halle, der fällt hin und will die verklagen, wo ich mir denke, was hast du davon?
Ja, vor allen Dingen, ja, wir hatten auch gerade schon im Vorgespräch ja auch noch gesagt, wir wissen natürlich auch nicht, wie da die rechtliche Lage ist, weil wenn wir hier in Deutschland wären, würde ich sagen, okay, hast du ja auch schon gesagt, Morbo, wenn es zum Beispiel eine öffentliche Halle wäre, dann wäre es wahrscheinlich eher die Stadt, die verantwortlich wäre, oder halt der Besitzer der Halle, aber nicht diejenigen, die das für den Abend mieten und dann eine Veranstaltung machen. Was eigentlich total unlogisch ist, aber ne, wenn es in den USA wäre, ICW hat ja auch schon an anderen Orten der Welt veranstaltet, da ist es wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber wenn es in den USA wäre, da haben wir schon ganz andere Sachen erlebt. Da haben wir schon Leute erlebt, die McDonald's verklagt haben, weil sie dadurch zugenommen haben und solche Geschichten. Also ja, ne, schwierig.
Mit dem Kaffee verbrannt.
Ja, genau.
Und, ja, also ich fände es absolut traurig, wenn es dadurch das Ende für Dings bedeutet, für ICW.
Es wäre wahrscheinlich der schwerste Schlag für die Deathmatch-Szene, ich will nicht sagen jemals, aber vielleicht einer der größten jemals.
Ja, schlimmste seit einem mit Softback ist. Nein, Scherz. 30 Jahre Mitte Süd übrigens. Herzlichen Glückwunsch übrigens.
Ja, alles 30 Jahre.
Was ich halt so krass finde an der Sache, das ist jetzt nur eine reine Spekulation oder meine Meinung, aber wenn diese Person halt weiterhin zu anderen Wrestling-Shows geht, mag der ja anscheinend Wrestling. Und dann machst du das für meines Erachtens aus anderen Skrupelgründen. Also da ist einfach Skrupel dahinter. Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das sagt so, ja, die anderen finde ich geil, wenn ich hier ausrutsche, dann weiß nicht. Oder er wurde belabert oder wir wissen es nicht. Ne?
Ja.
Wir können nur hoffen, aber ich sehe da halt schwarz, das gibt dir nur eine Möglichkeit. Diese Person zieht die Klage zurück und das sehe ich halt nicht. Wenn du dann noch Lawyers am Rücken hast, die Bock haben drauf,
ja, gut, vor allen Dingen, wenn du jetzt, die werden ja auch, also die Person, die das macht, die wird da ja jetzt auch schon einiges reingesteckt haben, entweder an Geld oder Zeit. Und das, wir reden ja von was wahrscheinlich jetzt schon einige Jahre läuft. Und dann wird der wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, dann mache ich es jetzt nicht mehr. Oder ist zumindest unwahrscheinlich, sag ich.
Ja.
Wir werden sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 4 Monate ICW und dann können wir nur hoffen, weil der Schlag wäre wirklich brutal. Nicht nur fürs Deathmatch Wrestling, vor allem fürs Deathmatch Wrestling, aber auch fürs Wrestling allgemein, Independent Wrestling allgemein und vor allem für uns privat. ICW in Holzbad ist eine fantastische Liga. Und das ist etwas, das wäre wirklich ein ganzer Schlag in die Magengrube. Aber reden wir doch über die Show, die fängt nämlich gleich mit dem Schlag in die Magengrube an, denn Danny Mantua, wie immer, sagt, ich muss schon wieder Leute von der Karte nehmen, es wird schon wieder gecancelt. Ich liebe es.
Jede einzelne Show, wirklich.
Ja, das ist doch mittlerweile auch ein Meme, ey.
Ja. And now we come to the bad news. Jedes Mal geht die Show so los, ja. Denn unser aller Freund Schlack, niemand wollte ihn auf dieser Karte, behaupte ich einfach mal, niemand will Schlack auf der Karte. Der hätte gleich da bleiben können, wo er wollte. Schlack hat sich anscheinend verletzt. Der ist wahrscheinlich ausgerutscht, weil das absurd ist. Das Absurde ist, ich dachte, der ist nicht da. Doch, Schlag war fucking da mit einer Armbinde.
Ja.
Und ich dachte, was? Und das Geile ist, später war Schlag ja auch am Merch. Der hat ja Merch verkauft. Der ist ja nicht dumm, ja. Das muss man ihm erlassen. Aber ich dachte, warum bist du überhaupt da? Also, es muss ja unmittelbar davor passiert sein.
Ja.
Weiß ich nicht. Also, Schlag war auf jeden Fall, weil Danny meinte, ja, ich gegen Schlag findet nicht statt. Dachte ich schon, jawohl, gibt's den Kackmatch nicht? Will keiner sehen. Aber die schlechte Nachricht, Schlag ist hier. Und das war schon irgendwo lustig, weil man wusste, jetzt lässt Danny richtig einlaufen. Ha? Hat er gesagt, na, Schlag, wie viel Dedos hast du reinbekommen von Jack, von Black? Oder, ja, ist mir schon klar, dass du hier nicht kämpfen willst. Du willst lieber vor 40 Leuten drei Matches machen. So, das war schon sehr lustig. Schlag ist jetzt nicht der schlauste Typ, der konnte null drauf eingehen. Der hat was willst du denn? Ne? Aber Danny hat das schon sehr, sehr geil gemacht. Der hat es schon weggeschmissen.
Ja, nicht böse sein, ne? Aber wenn du siehst, wie Schlag redet, ne? Da siehst du richtig, wie sich im Kopf so ein paar unisolierte Kabel, wie so die Zahnräder nicht so richtig laufen, weißt du, wie ich meine? So, da ist nicht da ist keiner zu Hause, so, weißt du?
Ja, ja, das ist wie so ein Rechenschieber, aber nur mit einem so einer Murmel da in der Mitte drin. Ja,
wirklich.
Ja, also Schlag, ey, niemand hat nach Schlag geworfen und dann war er von der Karte runter und dann wurde halt announced, ja, dass es Schlag gegen Danny in Chattanooga geben soll.
Ach, vor allem noch in Chattanooga, Alter, nee!
Fun Fact, Spoiler, das Match gibt's nicht bei Chattanooga, aber Schlag ist trotzdem mit Chattanooga, ging mal anders, so, da kann man später. Es ist schlimm. Niemand, Schlag, niemand!
Ja, nee.
Ist okay. Kommen wir mal zum Opener. Four-Way Dance. Ich sag die Leute, ihr reagiert. Lucky 13.
Legende.
Ja, genau, siehst du? Ich sag's doch, Legende.
Ja, aber du, ich guck den Scheiß ja schon seit 2009.
Ja. Ist so.
Ich hab 2009 mit CZW angefangen, da lief der schon rum.
Ja, natürlich. Lucky 13 ist absolute Legende. Und ich finde, sollte mal anerkannt werden hier von Drew und von
Sebastian. Er ist mit da, aber eine Legende ist er nicht, finde ich.
Also, Legende ist halt auch ein Terminus, der in letzter Zeit ein bisschen sehr vage benutzt wird, ne, also.
Und wenn Dieter sagt, er lief immer rum, ja, aber er lief halt auch rum. Also, er war jetzt nicht Grim Reaper Level.
Ja, also. Also, der Name Lucky, der trifft das schon ganz gut manchmal, ne? Also.
So ein bisschen, ja.
Traurig. Na gut.
Schlecht war nie, das stimmt.
Nebenbei, aber jetzt guckt ihr mal noch Dragon Gate, weil Marcus Mathers ist, den ist bei Dragon Gate. Ich gucke kein Dragon
Gate. Ja, ich auch nicht.
Gut. Dann hatten wir Malcolm Monroe, den dritten.
Yes.
Yay.
Jawohl.
Der ist fantastisch. Dann haben wir unser aller Lieblingsboy, James Chook.
Ja, Mann.
10 von 10, mark out.
Und you're fucking with a different boy. Ich find's echt krass, dass Jimmy bei der Show ist. Er war nicht bei GCW, obwohl er zum Inventar gehört. Das muss man ihm anrechnen. Ne? Das muss man kurz nochmal sagen. Bei der Prom, wo Danny dann über die Sache geredet hat, da hat er ja dann auch am Ende gesagt, nochmal, ne, da hat er erwähnt, hier, ich und Brad Lawler, der haben mit der 2000er mit dem Scheiß hier angefangen, ja.
Ja.
Und so, ob jetzt heute hier oder in Bourbon, Deathmatch is Alive. Also, ne, die Verbindung ist einfach da und deswegen.
Ja, voll.
Da gibt's nur eins. Bitte.
Du sagtest Jimmy Lloyd war dort als Inventar von GCW. Ian Krul als Inventar von ICW, der war bei GCW. Die haben mit dem Venue Exchange auch ein Talent Exchange gemacht.
Genau, die Territories haben sie gewechselt.
Kann nicht Brad Lawler, der die Sache retten hier? Come on. Du hast doch.
Ja. Wollte ich gerade auch sagen, das ist auch so eine Hoffnung, die ich noch hatte, dass sich da vielleicht irgendwie noch GCW einschaltet.
Ja, da könntest du auch wieder so eine Settlement-Series dazu noch machen, irgendwie als Events.
Oh, der erinnert mich nicht daran.
Ich musste da letztens noch dran denken, das war richtig schlimm.
Vor allem, wenn man jetzt sieht, wir gehen nämlich später ganz am Ende nochmal durch, was fürs Collective announced ist. Da sind ja deathmatchige Shows, da hätte ICW auch dabei sein können, ist meiner Meinung
nach. Ja, aber gut, das stimmt.
Hätte
ja.
man machen können, ne? Aber gut. Und der letzte, ich fand, das war ein guter Opener, das war unter 10 Minuten, das war vor allem wild. Also erstmal, die Venue ist unfassbar eng, da ist zwischen Ring und der ersten Reihe nichts praktisch. Also da durchzukommen ist schon schwierig. Und irgendwann haben sich so alle durchgebrawlt durch die Halle und irgendwann ist Lucky 14 einfach in die Kamera reingesprungen, so, der kam aus dem Nichts, da habe ich mich übelst weggeschmissen. Fantastischer Move, ja. Vor allem hat auch hier gemerkt, also Jameson Chook, ich sag denen immer so, Junge, mach mal locker, ja. Also wie der sich da nach draußen ballern lässt. Es gab ja dann diesen Death Rally Driver von Jimmy gegen James Chook durch den Tisch, wo noch Leittypes waren außerhalb. Junge. Das war wirklich, aber das war natürlich noch so ein Reinkommen, ne? Am Anfang hast du bei immer so ein Reinkommer, ne? So ein knapp 10-minütiges Hardcore-Match, was nicht so krass ist. Wobei hier auch schon die Leittypes gekommen, ja. Also James Chook hat ja ordentlich eingeschickt, Jimmy auch. War ein gutes Match. Malcolm Rowe hat gewonnen. Thumbs up dafür. True.
Ja, ich fand das auch gut, auch für einen Malcolm Monroe-Match dann doch relativ deathmatchiger. Der macht ja eher so Hybrid-Dinger, aber der hat auch viel Deathmatch-Spot gemacht. Ich mochte es auch. Erstmal auch cool, ne? Hier war Rich Palladino war wieder am Start, ne, als Ringsprecher. Ich mag den ja sehr, sehr gerne. Ist auch das Beste, was bei Beyond rumläuft. Und wie der gesagt hat, er hat nicht gesagt Malcolm Monroe the Third, er hat gesagt Double M. Free hat er gesagt. Das fand ich sehr, 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 sehr lustig. War ein cooles Ding. Also ich finde auch Jimmy Lloyd, der macht aber ganz coole Sachen, wenn er bei ICW ist. Jameson Chook, bester Mann, und Malcolm Rowe finde ich auch super. Also, nee, war ein cooler, flotter Opener, hat mir Spaß gemacht.
Wieder.
Im Opener fantastisch. Also hat richtig Spaß gemacht. Guter Einstieg. Die hatten alle gute Szenen miteinander. Und was mir auch gefiel, war, dass Jameson sich direkt die Tubes nimmt, Jimmy in die Hand drückt und sich gegenseitig über den Kopf ziehen. Und dass Malcolm Monroe gewonnen hat, fand ich auch gut. Und ich muss jedes Mal, auch wenn ich es bei jeder ICW-Show oder auch GCW sehe, wenn diese Gusset Plates rausgeholt werden, da zieht sich bei mir alles zusammen.
Findest du übel?
Finde ich wirklich, also das Ding ist so, weil ich kann mir, das Ding ist so dieses, wir hatten es ja schon mal mit dem, welche Schmerzsachen kann man sich vorstellen? Man hat ja irgendwie schon mal einen Glassplitter abbekommen, man ist irgendwie schon mal hier in Reißzwecken hat man ja schon mal irgendwie abbekommen oder man ist ja schon mal auf so harte Steine gefallen, vielleicht nicht mit dem Kopf voran oder so. Also du kannst ja alles so nachvollziehen. Aber mir so eine Platte mit so spitzen Zacken in den Kopf hauen zu lassen oder so, das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen bin ich so, Digga, das geht nicht.
Ja, aber ich möchte kurz noch machen, bevor Sebastian sagen was, wo wir über Gas waren. Es gab einen Spot, der war richtig, das war mit das Derbste, was ich seit langem gesehen habe. Und zwar war das bei GCW in Los Angeles bei der letzten Show, da gab es ein Main Event Atticus Cole gegen Matt Tremont. Und da hat sich Atticus, hat das jemand gesehen? Hast du es gesehen, das Match?
Nee.
Da hat sich nämlich Atticus eine Gusset-Plate an seiner Fußsohle gemacht und dann hat er halt praktisch einen Kick gegeben, Match, mit der auf dem Boden lag.
Ach du und, Scheiße.
Und das war so krass, er hat einen Kick gemacht und das Blut ist sofort rausgekommen. Das ist ja. Instant, weil der Kopf komplett rot. Da hat das, den hat er auch danach nicht nochmal gemacht, den Spot, weil er merkte, ach du Scheiße, das war richtig krass. Das war ich so, what the fuck.
Oh, krass. Das wollen
wir machen. Ja, Sebastian.
Malcolm Monroe III ist einfach der Mann für die Opener bei ICW North Spot. Das hast du auch hier wieder gesehen. Der passt perfekt in diese Matches rein. Und Jameson passt in sowas auch gut rein. Das war für mich gleich mal das drittbeste Match der Show. Das war ein mehr als anständiger Einstieg. Ich finde auch, ne, ich glaube, Morbo wird mir da zustimmen, was er gerade auch schon gesagt hat, dass du ihn sehr magst. Ich finde, dass oft Jimmy Lloyd so ein bisschen unter Wert gesehen wird, weil ich finde ihn gerade in so Multi-Person-Matches eigentlich ganz oft ziemlich gut aufgehoben. Das hast du hier auch gesehen. Das war genau der richtige Platz für ihn und auch für Lucky 13. Das war wirklich ein absolut gelungener Opener. Auch die Länge war in meinen Augen perfekt von Opener mit unter 10 Minuten. Da kann man nichts Negatives gegen sagen, finde ich.
Mich übrigens das zweitbeste Match des Abends, kann ich schon mal sagen.
Ja, kann man auch argumentieren, auf jeden Fall.
Oh,
ja.
Ich würde Malcolm Monroe tatsächlich als Singles-Wrestler gerne öfters bei GCW sehen, weil da passt er gut rein.
Absolut.
Dann ging es erstmal aber so richtig bergab.
Oh ja.
Also, alter Schwede, da ging es richtig. Also, wir hatten ja unser Spaß hier an Weihnachten, King of the Deathmatches 2001. Und da war auch echt Shit dabei. Aber ich muss sagen, dieses Match, was jetzt hier war, das war schon ein Revival, ja, im Jahr 2026. Es gab Casanova Valentine gegen JB Anderson. JB Anderson ist schon eine Gurk. Da lasse ich gar nicht mehr diskutieren. Nee. Im Cage-Match-Discord sagen manche, jo, geht. Jo, ist Gurk. Nee. So, das fertig. Gurk. Junge, ist Gurk. Und dann kriegt er auch, das Schlimme ist aber auch, er kriegt auch meistens Gurken als Gegner. Letztes Mal, dass Satu Jimmy kriegt, das war gurkig. Jetzt kriegt er Casanova Valentine. Das war halt richtiger Rotz. Das war richtiger Ferz. Das war einfach nur 13. Das war auch dieses alte nur am Apron sein und ritzen. Das war so langweilig und so grottig. Also gleich weiter die Scheiße. Hat irgendjemand da was Vernünftiges so zu sagen? Also können wir die skippen, die Scheiße.
Langweilig, verkacken.
Nee, das war schon kacke. Also, ne, JB Anderson hat schon gesagt, der ist ja nicht so gut. Und Casanova Valentine ist jetzt auch nicht gut genug, um da noch was Gutes irgendwie rauszuziehen oder das zu retten. Nee.
Also, Casanova Valentine, eine Sache. Ich habe jetzt mir gerade mal seine Matches angeguckt, wo der so rumhängt.
Ja.
Und er hatte letztens ein Match in Linhi, Shandong, China. Bei Paradise Sports Entertainment.
Ja, der hatte so eine China-Tour. Das hat er auf X hat er das gepostet. Das haben sie am Kommentar auch, glaube ich, gesagt, dass er da mal irgendwie für eine Zeit, für einen Monat oder so war er da.
Hatte dann hatte dort ein 3-on-1-Handicap-Match im Main Event, no disqualification, was er dann natürlich auch verloren hat. Fantastisch.
Was denn? Hast du irgendwas zu sagen? Nein.
Okay.
Nein, gut. Kommen wir zum nächsten Match, was ich auch nicht wirklich so groß berauschend besser fand. Es gab mich ein Taipei Deathmatch, was ich einfach, ich finde diese Stipulation langweilig. Es tut mir leid, aber ich finde diese Stipulation einfach langweilig. Ja, du hattest die Eric Ryan, den finden viele gut. Ich finde ihn halt okay. Thomas Oliver Vendetta, Tom Vendetta, den mag ich sehr. Aber ich finde halt Taipei Deathmatches boring und du hast einfach gemerkt, ne, das ist, geht im Prinzip geht's ja darum, ja, die Hände sind getaped mit Glas. Aber ganz ehrlich, die beiden haben eigentlich relativ schnell drauf geschissen, haben einfach noch irgendwelche Moves gemacht, dann war das Ding nach 5 Minuten nach Referee Decision vorbei. Ich fand's auch bla. War natürlich kürzer als der Scheiß davor, aber gesehen und vergessen.
Ach, aufgrund, dass es so kurz war, fand ich es eigentlich recht okay und Ich fand es aber auch konsequent. Die haben sich mit der Fäuste geschlagen und natürlich geht dann Tommy Vendetta durch halt so einen Faustschlag kaputt. Und Eric Ryan wollte noch so UFC-mäßig auf den drauf springen. Und Shiny Shoes-mäßig hat sich dann noch in bester Manier zwischengeschmissen. Und, wär's nicht da, hätte ich jetzt auch nichts vermisst. Aber dadurch, dass es nur 5 Minuten ging, also ich nehme lieber das als das Ding davor. Also.
Auf jeden Fall. Was Taipei sagt? Bin ich da der Einzige, der so sieht?
Ich hab da leider einen leichten Softspot für.
Ja, ich auch, aber es limitiert dann manchmal schon, weil man sich dann irgendwie nur mit den Fäusten kloppt und dann setzt man irgendwie keine anderen Gegenstände mehr ein. Aber grundsätzlich habe ich so nichts dagegen, aber hier fand ich es jetzt auch nicht so pralle.
Ja, es ist jetzt nicht meine Lieblings-Stipulation im Deathmatch-Bereich, da würde ich dir recht geben. Und zum Match, wie Dieter das schon gesagt hat, auf der K-Position der Länge fand ich das in Ordnung. Das war jetzt kein Lowlight oder so, das war nicht schlecht. Aber ja, natürlich nichts, wo du dich groß dran erinnern wirst. Und du kannst natürlich auch nicht nur, ich sag mal so, wenn das Match davor auch so gewesen wäre, dann hätte ich mich nicht beschwert. Du brauchst natürlich auch mal Sachen einfach, das war so ein bisschen, ich will nicht sagen, zum Durchatmen, aber wo du jetzt vielleicht mal nicht so krass irgendwie die Aufmerksamkeit drauf haben musstest, und dafür fand ich das eigentlich ganz solide, aber halt nichts Besonderes. Schon das zweitschwächste Match auf jeden Fall, aber klar besser als, also deutlich besser noch als das davor.
Jetzt wird's aber besser. Jetzt gab es den Doktor. Der Doktor war am Starten, hat seine Stippvisite gemacht. Doktor Relected gegen Eric Dillinger. Das war wild, weil es wieder zu wild war. Ne? Also was hier berauschend war, war, dass beide einfach irgendwann raus aus dem Ring oder aus den Ketten und sind dann auf den Weg nach oben gegangen und zur Bar. Da ist erstmal Doktor Redacted von der Bar runtergesprungen auf Aaron Dillinger. Irgendwann haben sie halt so ein Glas dahingestellt an so einem Tresen, wo Aaron Dillinger dran lag. Doktor Redacted voll raufgesprungen auf ihn, Glas, das blättert. Und mein Lieblingsspot war, als sie einen Tisch so seitlich gestellt haben an dem Ring, weil es hat nicht richtig, weil das war ein bisschen zu weit, man konnte ihn nicht gerade stellen, also hat Eric Dillinger ihn so steil hingestellt, hat den Doktor einfach raufgelegt und ist mit dem Legdrop durch und du hast ihn einfach, der Doktor ist wie so, einfach zusammengeklappt, wie so ein Klappstuhl, das fand ich absolut fantastisch, ja. Ich fand halt das Ende ein bisschen lame, weil ich kann mittlerweile auch so nicht mehr sehen, dass Redacted seinen Mist macht. Es gibt immer den Move, bei dem man dann unter dem Ring raucht, schnell den Mist einlauft und dann hält dann ewig lange im Mund, du siehst schon, dein Mund ist voll, weil er den Mist hat und dann gewittert damit, war ein bisschen lame, aber grundsätzlich war das ein sehr unterhaltsames Match. Dieter.
Ja, Match war auf jeden Fall unterhaltsam, wie ihr sagt. Redacted dadurch, dass ich jetzt auch nicht geschafft habe, jede ICW-Show so zu gucken. Es macht immer Spaß, ihn zu sehen, weil bei GCW wird er quasi auch gar nicht mehr eingesetzt. Gut, bei GCW gucke ich eigentlich auch nur die Tournaments, bis auf jetzt die Show, die wir auch gleich besprechen. Aber das hat halt, was man bei Dr. Redacted sagt, muss der noch Feuerwerk bekommen beim Entrance.
Goldberg-Style.
Und aber auch direkt der erste Spot im Match. Tower of London, direkt mit dem Gesicht in den Stuhl rein. War auch doll. Ja, Bügelbrett, fantastisch. Und was ich ja auf jeden Fall bei Dr. Redacted mag, ist, dass er den Stomp macht wie Super Dragon.
Bitte, und, true.
Ja. Ja, ich schließe mich da an, fand das auch gut. Ja, dieses Mist finde ich dann irgendwie auch mittlerweile Mist, haha. hat man jetzt halt schon ein paar Mal gesehen und sowas halt, dann ist dann immer, kennt man jetzt dann halt schon so, sonst fand ich es aber auch wild. Die hat schon gesagt, hier Tower of London direkt am Anfang, wo sie dann noch gesagt haben, ja hier, Shades of Nigel McGuinness, wo dann noch der eine Typ gesagt hat im Kommentar, wenn er jetzt noch den Jawbreaker Lariat macht, dann ist vorbei, ne? Also, ja,
genau.
Okay, und mit dem Bügelbrett so, ja, ging schon klar, dann wurde die Show auch wieder besser, fand ich auf jeden Fall gescheit. Das Match.
Eric Dillinger hat auch den Coast-to-Coast-Dropkick gezeigt. Das ist ja gerade in Mode anscheinend, nachdem das, wer war das? Ricochet hat das gezeigt, das erste, oder? War es Ricochet? Nee, wer hat den bei AEW gezeigt? Nee, Kevin Knight, Entschuldigung. Nee,
Kevin Knight, stimmt.
Und seitdem zeigen sehr viele Leute diesen Coast-to-Coast-Dropkick mittlerweile.
Ja.
Sebastian.
Erstmal muss ich sagen, dass ich ein bisschen neidisch bin, dass du den Gag mit dem Mist gemacht hast, du, ne? Das war eine Mist-Opportunity.
Ja.
Nein, aber jetzt zum Match. ich muss halt sagen, da haben Mob und ich jetzt auch schon öfters drüber geredet, Dr. Redacted nutzt dich schon ein Stück weit ab, wenn du ihn öfters siehst. Trotzdem weißt du, was du bekommst und ist auch immer noch unterhaltsam. Und das war auch hier so. Zumal man auch sagen muss, Eric Dillinger, ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit ihm seid, ich habe ihn durchaus öfter schon gesehen, bei ihm hängt es auch immer ein bisschen vom Gegner ab und er ist so ein bisschen, er ist kein schlechter Deathmatch-Wrestler, aber er ist jetzt keiner aus der ersten Reihe, sage ich mal. Er ist so solides Mittelfeld und hängt immer sehr von seinen Gegnern ab.
Ja, das Problem ist halt, das ist halt auch bei so einem JB Anderson so, diese Leute, die fallen halt dann auf bei ICW No Holds Barred, weil ICW halt eine hohe Qualität an Deathmatch Wrestling haben, dann fallen halt solche mittelmäßigen oder auch schlechten wie dann JB Anderson, die fallen halt dann mehr auf.
Das stimmt, wie du schon richtig gesagt hast, das ist noch, weil bei Dillinger ist es zumindest so, dass er nicht krass negativ nach unten abfällt, finde ich. Wie gesagt, er ist ganz gutes Mittelfeld so in der Gesamt-Deathmatch-Szene, aber er gehört dann schon zu einem der Schwächeren, immer mit einem dementsprechenden Gegner. Und er ist auch mehr so der spottige, materialschlachtigere Deathmatch-Wrestler. Er ist jetzt vielleicht nicht so der super psychologische Hybrid-Wrestler oder so. Ne?
Also meinst du, er ist die Midwest-Version von Dr. Redacted, ja?
Ja, ich sag mal so, wenn du ihn ja auf der Karte hast, ist der Gegner, den du ihm gibst, Redacted. Insofern, das hat Danny gut gemacht und war ein anständiges Ding, war unterhaltsam. Kann man nichts Negatives auf jeden Fall gegen sagen, finde ich.
Tokyo Tower, Lock, Cabin, Light Tube, Bahn und Deathmatch. Jawohl, wir haben endlich wieder Stipulations.
Ja, Mann.
Wollt man schon immer. Ja, Mann. Wir verwissen sie alle. Danny DeVanto gegen Vixen. Ich sag mal so. Hat mich einen Schluck Wasser trinke. War ein Danny DeManto-Match, ne? War ein Danny DeManto-Match, in dem Danny DeManto einfach wieder seinem Gegner malträtiert hat. Und man muss sagen, Vixen ist krass, was die Frau einsteckt.
Auf jeden Fall. Nicht,
wir sind hier nur für alle für einen Spot. Denn außerhalb des Ringes wurde eine Konstruktion aufgebaut, ein Tisch, und auf diesem Tisch wurde ein Lockcabin gelegt. Und dort hat Danny DeManto Vixen mit Devilly Driver reingeballert. Und Vixen ist so beschissen aufgekommen, dass sie ihre Schulter dislocated hat. Und das hat man gesehen.
Fortgesehen sogar.
Panne. Das hast du sofort gesehen. Und dieses Match hätte enden müssen schon da. Ist meine Meinung. Du kannst da nicht weitermachen. Also.
Stimmt.
Weil es mag ja sein, dass es dann schon crazy ist, dass sie dann mit einem Arm nur noch weiterhin Danny ballert und dann wollte sie eine Crossbar ansetzen, Crossface ansetzen, was aber schwierig war, weil sie nur noch einen Arm hatte und mit ihm arbeiten musste. Sie haben es irgendwie gekriegt, dass dann Vixen sogar Danny besiegt hat. Ich weiß nicht, ob man, das ist halt, ne, das sieht dann halt immer crazy aus, ne. Wir hatten schon den Fall bei King of the Deathmatches, wo sich Hilo den Arm gebrochen hat und noch weiter gekämpft hat. Das fand ich schon bescheuert, aber das war vor 25 Jahren. Jetzt denke ich mir so, muss man im Jahr 26 da noch weitermachen? Weiß ich nicht, fand ich irgendwie
sie
schon ein bisschen.
Noch, sie hätte noch in den Ring kotzen müssen.
Ja, absolut, ne. Ja, Leute, guckt euch unbedingt Roland Hart gegen die Range da, ne. Ist immer noch ein krass, fand's auch geil, die da, oder? War Klassiker, oder?
War geil, Alter. Allein, ich habe noch zu du gesagt, die Frauen, die bei Roland abgegangen sind, Legenden.
Ja, nee, also ich muss auch dazu sagen, ich bin auch langsam Danny DeManto-Matches einfach müde, weil sie halt immer die gleiche Formel sind. Ja. Er ballert übelst den Gegner. Bitte, erzähl euch.
Ja, und der Typ, der sagt jedes Mal, Leute, ich kann nicht mehr, ich bin fix und fertig. Und trotzdem steigt er jede Show wieder in den Ring, ne? Also. Hör doch auf, Junge. Ist doch okay.
Danny ist das Wrestling-Äquivalent von diesen Leuten, die wahrscheinlich einige von uns kennen, so, die nach so 100 oder 200 Metern schon völlig außer Atem sind und dann sagen, ja, morgen höre ich mit dem Rauchen auf und dann siehst du sie 10 Minuten später, wie sie die nächste Schluppe im Mund haben. So ist Danny beim
Wrestling. Ja, der kann halt nicht auf, kann ich ohne irgendwie dann noch nicht, aber ja, nee, also.
Würde Danny DeManto Deutsch sprechen, wäre er auf jeden Fall das Sebastian Kurz-Meme. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus.
Das ist richtig.
Ja, aber ich fand, das Match selber war halt nicht dolle und es war halt okay für das, was es war. Ne? Es war halt eine Gleittyp-Schlacht, aber berauschend fand ich das Match auch nicht. Nein. Am Ende hat Vixen, obwohl sie nur noch mit einem Arm leben konnte, noch Angel Metro herausgefordert. Die war nämlich am Ring und da soll es das Match zwischen Vixen und Angel Metro geben. Und zwar im April, weil man hat ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, Matches zu machen. Und dann war das Ganze durch und danach kam ja noch diese Danny-Promo, über die wir geredet haben. Hat noch jemand was zu dem Match zu sagen?
Nö. Also ich muss halt sagen, dass ich an sich diese Stipulation eigentlich sehr mag. Und wie du schon sagst, ich finde das gut, wenn du bei Deathmatches eine Stipulation dabei hast. Und gerade dieses mit den Lock Cabins und so, das finde ich immer sehr cool. Deswegen sehe ich das vor dem Hintergrund vielleicht ein bisschen positiver. Oder nicht im Sinne von, dass ich jetzt super geil fand, aber dass ich da zumindest einen Unterhaltungswert hatte. Aber was du sagst mit der Verletzung, das muss man auch nicht mehr unbedingt machen 2026. Nee. Trotzdem fand ich es nicht schlecht. Aber ich habe vielleicht auch beim Danny DeManto-Match einfach auch nicht so die hohen Erwartungen. Aber es ist immer sehr frommelhaft, das stimmt.
Und dann gab es wahrscheinlich das beste Upgrade, was diese Karte haben könnte. Denn ursprünglich war geplant Nathan Murray gegen Slade und Hood Foot gegen Fixen. Hätte ich beides genommen, aber Fixen musste gegen Danny DeManto dann ihre Schulter auskugeln. Und Nathan Murray bekam als Ersatzgegner fucking Hoodfoot. Und wir wissen ja, alle, vor einem Jahr, es war im Januar, oder? Doch, das war im Januar.
Ja,
gab es Murray gegen Hoodfoot in Chattanooga. Für mich das beste Deathmatch, was ich jemals gesehen habe. Und das muss was heißen, ich gucke Deathmatches seit 2000. Ja, seit 2001. Das beste, wildeste Deathmatch, was ich jemals gesehen habe. Generell diese Show, welche Zahl war das, Sebastian? Welche Show war das?
Das war 68.
Für mich immer noch absolute Gott-Deathmatch-Show. Das ist
ja, man,
für
mich fantastisch.
Absolute Referenzshow. Die muss man gesehen haben, wenn man Deathmatch nur halbwegs Interesse hat. Das ist für mich wie Noah in Tokyo Dome. Ja? Das ist das Äquivalent für Deathmatches. Das muss man gesehen haben. Ja?
Wenn Morbo sagt, für ihn war es das beste Deathmatch, was er je gesehen hat und so. Nur damit wir da mal, wie krass das war. Also bei meiner Match des Jahresliste ist es auf Platz 2 gelandet. Davor war nur Shire gegen Menders.
Ja, es war mir also auch bei den Indie-Matches oder sowas, die ich gerankt habe, ist auch auf Platz 2. Also das war schon wirklich insane. Das war auch eines der besten Deathmatches, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht sogar das Beste. Also das war schon insane. Also auf jeden Fall. Also, ne, das Sequel hatte große Fußstapfen zu treten.
Und selbst wenn man sagen kann, es war nicht ganz so gut, in Anführungsstrichen, ne, was willst du machen, wenn du mehr als das geht, fast gar nicht mal. Es war trotzdem eine absolute Schlacht. Ich habe es komplett abgefeiert. Weiß nicht, wie die es schaffen, aber die beiden schaffen so eine Aggression gegeneinander, das ist einfach völlig wild. Das ist komplett besoffen. Es ging schon los, da hat mir das Herz geblutet, als sich beide mit Schallplatten gehauen haben. Ja. Ich als Venue-Fan dachte, das geht aber nicht hier. Ja. Physical Media lives on. Ja.
Kommentar fand ich super.
Das war super, ja. Ich glaube, bei einem Match wurde auch ein Videorekorder eingesetzt. Der vielleicht übelste Spot, der gar nicht übel war, gab den Spot, wo Nathan Murray Hoodfoot draußen auf das Glas, also hat auf die Bühne gelegt, hat ihn ein Glas an ihm rangelegt und wollte dann den Elbow Drop machen, Cactus Jack Style, und er springt und das Glas geht gar nicht kaputt. Und das hat, glaube ich, mehr wehgetan, als wenn das Glas kaputt gegangen hätte, weil das ist dann so, ja, geklatscht, das Glas war voll gegen den Arm auf Beinen, und das war, glaube ich, richtig, weil er hat einfach den Spot nochmal gemacht, nicht mehr vom Top Rope, und dann ging das Glas kaputt. Aber auch so irgendwie, dann gab es diesen völlig wacken, wo Murray diesen halben Tisch mit der hatte Wire drum einfach so hingestellt, und alle dachten, da kommt jetzt was Krasses. Einfach aus dem Nichts ein Snap-Suplex durch, Alter. Und auch dieses Ende, Alter. Zweimal Running Knee voll in die Fresse, Alter. Völlig krass. Oder auch wie dann Hoodfoot, also Hoodfoot hat geblutet wie ein Schwein, ja. Ich find's immer krass, wenn Hoodfoot immer so Thumbtack-Bats auf den Kopf kriegt, Alter. Das ist immer Wahnsinn. Also, diesmal durfte Murray gewinnen, das war 17 Minuten Deathmatch. Das ist Misawa Kawada im Deathmatch da. Ich hau's raus, ja. Das muss man einfach gesehen haben, Freunde. Dieter.
War geil. Also Match of the Night, rein da.
Ja.
Es war auch das beste Match von beiden Shows, kann man sagen. Ganz klar.
Ja. Definitiv. Ja. Ja. Ja, ich fand es nicht so ganz so gut wie das erste Match, aber ja, also das kann man, das war ja auch irgendwie so ein bisschen eine Überraschung, das erste. Das war so ein bisschen, ne, aus dem Nichts heraus und das kann man halt auch nicht vergleichen, ne? Das war aber auch schon ziemlich, ziemlich gut. Vor allem, ich mochte das auch, dass hier hat ja Murray diesmal gewonnen. Das heißt, ne, ein drittes Match sind wir hier noch schuldig, ne? Was ich auch cool fand, war, das war ja, haben sie, glaube ich, auch im Kommentar gesagt, das letzte Match, also das erste Match von den beiden, war ja das Debüt von Nathan Murray dann bei ICW.
Musst du dir mal vorstellen, das war das Debüt-Match von
ihm. Ja, und Ja, das ist halt schon wild. Und das war dann irgendwie aber auch so ein Full Circle, weißt du, es hat halt mit Nathan Mowry gegen Hoodfoot hat es für Mowry angefangen. Und jetzt hat es dann halt damit geendet, quasi ein Jahr später, dass er dann Hoodfoot halt besiegen durfte. Und Hoodfoot ist ja auch schon, was Deathmatches angeht, ein krasser Motherfucker, ne? Also von daher ist es halt nicht ohne. Ja, war auf jeden Fall geil. Also ich stimme auch zu. Match of the Night von der Show, ein bestes Match von beiden Shows, auf jeden Fall. War geil.
Sebastian.
Ja, es ist schon. Hast du schon gesagt, dass boah, es ist einfach krass, was die für eine, das muss man in dem Kontext auch sagen, für eine Chemie miteinander haben.
Ja.
Also man hat wirklich das Gefühl, da geht irgendwie ein Schalter um und du hast ja gerade schon gesagt mit Hoodfoot, ich bin inzwischen der Meinung, dass Hoodfoot wirklich einer der besten Deathmatch-Wrestler ist, mal mindestens in den USA.
Ja.
Also davor kommen dann nur noch wirklich die Mount Rushmore-Leute, ne? Also Matt Tremont und John Wayne Murdoch. Aber das haben die beiden auch hier wieder gezeigt. Ich bin auch der Meinung, Match of the Night, bestes Match von beiden Shows. Und wenn du zum Beispiel sagst, nicht so gut wie das erste Match, ja, da reden wir aber auch von, weiß ich nicht, 4,5 oder 4,75 Sternen im Vergleich zu 4,1 Sternen oder so.
Ja, da reden wir von
sehr hohem Maß.
Ja, natürlich.
Und was,
es hat ja auch nicht den Anspruch, besser als das erste zu sein. Das war ja ein ganz anderes Match halt einfach. Ne? Also
von daher. Ich finde halt super, dass man hier auch zeigt, dass man auch mit Deathmatch Wrestling auch Stories erzählen kann, auch so klassische Match-Serien, sag ich mal. Mhm. Und was Morbo auch gesagt hat, auch das Finish war einfach super. Weil bei den beiden siehst du doch immer, die hauen ja wirklich die krassesten, härtesten Spots raus. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, das ist einfach Aneinanderreihen von Spots. Ist trotzdem eine Psychologie und eine Dramaturgie drin, auch wenn ja manche behaupten, dass es das im heutigen Deathmatch Wrestling nicht mehr gibt. Aber ich finde, solche Matches beweisen, dass das existent ist und deswegen, die beiden sind einfach. Und also langsam sind wir an dem Punkt, wo ich auch nicht verstehe, warum GCW Nathan Mowry noch nicht gebuckt hat.
Ja, ist richtig.
Das ist für mich wirklich der Aufsteiger im Deathmatch-Bereich in der jüngeren Vergangenheit.
Nee, der muss definitiv gebuckt werden von denen.
Ja.
Weil heute announced wurde, dass bei der Louisville-Show von GCW Madman Pondo dabei sein wird. Deswegen.
Boah. Ach, halt auch die Klappe, ey.
Main Event. ICW American Deathmatch World Title Match. John Van Murdoch gegen Bear Bronson. Ich muss ja sagen, ich mag einfach diesen John Van Murdoch-Charakter in ICW. Dieser Cocky hier, der da reinkommt und sagt, Moment mal, das ist ja gar nicht das Showboat. Wieso bin ich in so einer Absteige? Ich sollte jetzt im Bourbon sein, nicht bei dieser Kacklika. Er ist halt ein geiler hier, ich mag ihn sehr. Bei Bear Bronson, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sage, ja, ich hatte auch meine Phase, ich fand ihn auch ganz toll, aber irgendwie finde ich es jetzt, kriege ich ihn jetzt zu viel reingedrängt, vor allem nach dieser TNA-Sache. Und ich fand auch diesen Main Event jetzt nicht so geil. Der war halt, der lebte von der Dramatik. Also erstmal war eigentlich das ganze Match wurde fast nur Light-Tubes eingesetzt. Es war wirklich absurd, wie viele Light-Tubes eingesetzt wurden. Aber der Punkt ist halt, Murdoch hat eigentlich, und das Match ging auch fast 20 Minuten, die meiste Zeit dominiert. Bronson war am Boden, dann kam Gabby Forza, das ist ja letztendlich die Frau von Bear Bronson, aber sie ist ja auch Wrestlerin. Ich mag Gabby Forza total, super Wrestlerin. Die hat dann die angepeitscht hat, jetzt komm Bear und so. Und dann irgendwann ist ja auch ging der Referee down. Ja, stimmt, Murdoch hat er dann Schuss umgehauen, weil warum auch nicht. Dann kam Gabby rein, dann gab es Light-Tubes von Gabby gegen John. Und dann gab es diese Phase, wo sich Bear Bronson wieder aufgehalkt hat und kam wieder zurück. Und am Ende gewinnt John McGregor, der Meister gewinnt mit dem Lowbow und dann ist das Thema durch. Ist immer cheap win, aber ich muss sagen, bei Murdoch finde ich es okay. Das finde ich immer noch besser, ja, als was davor bei Atticus war, dass dann ständig mal Otis Koga reinkam und so. Aber ich fand den Main Event halt okay. Mich hat er jetzt nicht wirklich weggehauen, der war ganz gut. Das war wahrscheinlich für mich das drittbeste Match des Abends. War okay, aber das Thema war dann halt durch und dann gesehen und vergessen, fand ich, weil dafür war einfach Murray gegen Hoodfoot dazu viel besser. Mhm. Aber gut. Drew, was sagst du?
Ja, würde ich zustimmen. Ich fand es auch mit 19 Minuten dann ein bisschen zu lang. irgendwie war immer noch okay, drittbeste Match der Show würde ich wohl mitgehen. Dann gab es ja noch so Eingriffe von Gabby Forza, die halt dann für ihren Mann eingegriffen hat. Das ist ja immer was ich nicht so gerne mag in Deathmatches, so mit Eingriffen, aber hat hier natürlich dann irgendwie Sinn gemacht, ne? Ich meine, John Wayne Murdoch hat ja dann auch schon bei den Introductions halt das Mikrofon genommen, so ein bisschen gegen Gabby Forza hier gepöbelt, die so ein bisschen beleidigt hier und sowas. Da macht es ja dann irgendwie Sinn, dass er dann noch eingreift. Ja, fand ich soweit okay, aber vielleicht auch ein bisschen lang, aber ja.
Wieder.
Ich fand's einfach zu lang. Es war in Ordnung, aber es hat mich ehrlich gesagt auch nicht 100%. Ich mag beide, aber was du mit Beer Bronson meintest, das habe ich auch. Der hat sich sehr schnell durchgespielt in diesen 4 Monaten. Und es war in Ordnung, aber ich fand es tatsächlich einfach zu lang. Ich war irgendwann raus, ehrlich gesagt.
Was denn, war der raus? Nee.
Also, da muss ich tatsächlich sagen, ich war von Anfang an drin und deswegen hat mir das Match auch ruhig besser gefallen. Also, ich würde es dann auch einen Rang höher setzen. Also, ich würde es auf 2 sehen. Weil ich es halt von der Dramaturgie her gut fand. Also, wie du es schon erläutert hast mit den beiden Rollen. Und ich muss auch sagen, dieser Eingriff da von Gabby Fawcett, das hat halt alles sehr gut gepasst. Das war schon fast schon ein bisschen Sports Entertaining Deathmatch. Aber weil die beiden halt, weil vor allen Dingen Murdoch so gut in der Heel-Rolle ist, war ich da total drin und es ist mir persönlich auch tatsächlich gar nicht so lang vorgekommen und das heißt was, weil ich bin eigentlich immer der Erste, der über Länge meckert. Liebe Grüße an Marcel, dass er mal rausstellt. Deswegen, mir hat das sogar gut gefallen. Ich fand es, glaube ich, besser als ihr. Kann das aber auch verstehen, gerade auch mit Bear Bronson und so. Ich hab's auch in anderen Matches mehr, dass ich mir denke, okay, ne, haben wir jetzt alles so gesehen, aber das Match hat mir eigentlich sogar ziemlich gut gefallen.
Dann gab es noch zum Rauschmeister etwas, wo ich mich bepisst habe vor Lachen, denn die Schlagmusik wurde eingespielt und Schlag will eine Promo aufbauen und Schlag kommt nicht in den Ring. Er kommt nicht unter das Seil durch, dann ist er noch seinen Arm eingewickelt, er hat Schmerzen und kommt nicht in die Ringe. Ich habe mich so weggeschmissen. Das war so peinlich. Ja. Da wurde einfach nur aufgebaut, ja, hier, wir beide. Deswegen gibt es, und deswegen gehen wir jetzt auf die Cards mal schnell aus, die demnächst passieren werden. Ich habe sie offen. Denn Chattanooga Cards, ich sag die Matches und ihr sagt, was ihr dazu sagt. Wir werden haben bei, es ist eine Double Show natürlich, am Freitag, den 20. Februar, wo wir uns auch wahrscheinlich dann wieder hier sehen werden oder hören werden, gibt es einmal Bear Bronson gegen Tank.
Ja, geil.
Das kann man ja, das kann man mitnehmen.
Ach, da wollte er wieder Bear Bronson haben.
Ja, vor allem gegen Tank.
Dann haben wir, das Match, da habe ich echt Bock drauf. Hoodfoot gegen Toby Klein.
Jawohl.
Ja.
Das ist schon cool, muss ich sagen.
Dann gibt es John Wayne Murdoch gegen Angel Metro.
Ja.
Oh.
Danny DeManto gegen Jameson Shook.
Weil er hat schon mal Match gegeneinander, oder? Auch bei der letzten Chattanooga Show Rematch.
Ja.
Ja.
Und Dr. Redacted gegen Anakin Murphy.
Jawohl.
Das ist cool. Das wird geil.
Da kann ich mir Dr. Redacted super vorstellen.
Ja. Und am zweiten Abend gibt es dann das berüchtigte Schlag gegen Bear Bronson Match.
War gut.
Ja, ne? Ich wieder nicht.
Oh, die Card, aber auch so. Oh. Dann gibt es Dr. Redacted gegen Danny DeManto.
Eieiei.
Okay.
Es gibt Nathan Mervery gegen JB Anderson. Was eine Verschwendung.
Boah, der arme Nathan.
Es gibt ein Four-Way Dance. Cody Manhorn gegen Casey Owens, gegen Short Campbell, gegen Anakin Murphy, fantastisch.
Das ist cool, ja.
Das ist gut.
Aber dann gibt es mit Sicherheit, danach kann man eigentlich abpfeifen, das Deathmatch-Jahr ist vorbei, denn es wird bisher schon das Deathmatch des Jahres geben. Leute, es gibt Hoodfoot gegen Poondog.
Jawoll!
Geil. das
ist also, geil. Abschließend, es war eine gute ICW-Show. In der Regel sind die ICW-Shows meistens gut. Ich habe hier gesagt, so eine 7 Tendenz nach unten für mich.
Ja.
Mervery gegen Hoodfoot, es war natürlich das Match, was den Unterschied macht. Aber auch der Opener war ein gutes Match. Redacting Dillinger war ganz okay. Manion war mir zu lang. Aber ansonsten, ne, du hattest allerdings, wenn wir gleich zu der anderen Show kommen, du hattest hier natürlich aber auch halt einen Griff ins Klo, würde ich sagen. Mit Casanova gegen JB Anderson und Al Grind gegen Tonga, da fand ich auch nicht so gut. Von daher, wie fandet ihr die Show?
Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe auch 7 Punkte gegeben mit ein bisschen Tendenz nach unten. Das passt, wie gesagt, Murray und Hoodfoot haben es dann nochmal wieder ein bisschen hochgezogen. Ja, war aber eine anständige Show.
Ja, ja. Ich hab die Tendenz da unten vielleicht nicht, weil ich den Main Event ein bisschen besser fand, aber 7 Punkte gehe ich komplett mit.
7 Punkte gehe ich auch mit.
Dann gehen wir rüber zur anderen Liga. Wir gehen zu Game Changer Wrestling. One Night Only war der Name und da war auch der Name Programm. Denn ich habe von Anfang an gesagt, Leute, das wird eine Show. Die werden da richtig abreißen. Die Card wird nachher announced. Ich dachte mir, jetzt geht's richtig ab. Und ja, wir hatten endlich hatten wir mal wieder keine False Advertisement. Wenn am Ende das Video kommt und das heißt The Last Outlaws. Wir hatten mal wirklich wieder GCW, wie es früher mal war. Endlich hat mal wieder Blutgewalt, geil, ja. Denn die ganze Card war ja Hardcore, aber ab Match 3 gab es nur noch Deathmatches und genau das wollen wir haben. Und deswegen war diese Show, finde ich, auch generell kam schon irgendwas Besonderes, weil man das halt nicht mehr so oft sieht bei GCW. Man muss sagen, sie sind aktuell wieder ein bisschen mehr am Deathmatch machen, wenn sie dürfen. Zum Beispiel auch in Los Angeles wird mittlerweile viel gesuppt. Aber so eine Show an sich kriegt man ja nur bei den NGIs. Aber nachdem ich das NGI persönlich ja eher, ich war leider beim Review nicht dabei, ich fand das NGI ja enttäuschend oder auf gutem Niveau enttäuschend. Die Show wiederum hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die fing an erstmal mit einer sehr schönen Sache. Dave Prasek war wieder im Kommentar.
Ja, Mann.
Dave Prasek war über ein Jahr nicht am Kommentar. Der war das letzte Mal, letztes Jahr bei dieser. Wir erinnern uns noch alle an diese Show im Hammerstein Ballroom. Wollen wir uns nicht daran erinnern. Da war Dave Prasek mal. Deswegen habe ich mich sehr bei David Prasek gefreut und natürlich unser Boy.
Das passt ja vor allem auch noch, weil hier der Bury Eagles Club, das ist ja auch die alte Heimat von Schimmer.
Richtig. Genau.
Und dann passt das Comeback hier irgendwie noch besser, weil Dave Prasek ist ja der Mann hinter Schimmer.
Genau.
Das ist eine sehr schöne Sache. Erstmal muss man sagen, diese Halle ist schon irgendwie geil, diese Venue.
Ja.
Und du hast ja gemerkt, die Leute hatten einfach komplett Bock. Die waren richtig.
Ja, absolut.
Naja, also die Crowd hat auch sehr viel ausgemacht. Die wollten einfach, die sind es halt gewohnt, Blutgewalt geil und die hatten einfach richtig Bock. Und es ging halt durch mit Amazon Jay gegen Marcus Mathers, was sicherlich noch das wrestlerischste Match an dem Abend war. Wobei die beiden auch, ne, Amazon Jay ist ja auch nicht sich so schade und Marcus Mathers hat ja auch manchmal Bock. Und die sind ja auch relativ schnell. Ne? Hier wurden dann die Stühle eingesetzt. Hier wollte übrigens Amazon Jay auch wieder ein Coast to Coast zeigen und hat nicht mal annähernd getroffen. Das sah ein bisschen blöd aus, muss man fairerweise sagen.
Stimmt.
Und irgendwann. Das war ein bisschen, also da musste sich Marcus Mathers schon ein bisschen nach vorne bücken und halbpixeln, damit es passt. Ne? Das war ja auch ein Match, ne? Irgendwann wurden auch die Türen ausgepackt, da gab's Moves durch die Türen. Das war so ein netter, ich glaube, das war sogar das längste Match des Abends, sehe ich gerade mit 15:43. Nee, es war knapp, das ist das zweitlängste Match des Abends. Ich fand's gut, war ein guter Opener, hat Spaß gemacht, fand ich auf jeden Fall. So was.
Ja, Opener war spaßig, hat echt Spaß gemacht. War cool. Ich mag beide sehr gerne und da musste der WWE-ID wieder verlieren. Frechheit.
Wenn man so viel mit ihm macht bei der WWE.
Ja.
Wie? Oder auch. Genau.
Mann. Du, ich muss so kurz was anderes einschieben. Du hast ja gerade gesagt, dass bei der Show in Kentucky Madman Pondo kommt. Da kommt noch wer Tolles. Tutaf Tony ist auch am Start.
Boah.
Ja, vor allem, sie haben heute announced, also du musst dir vorstellen, es geht nicht gegensätzlicher als zu announcen Madman Pondo und Billy Starks.
Jo.
Wow.
Ja, ne?
The good and the bad. So, Leute, was sagt ihr noch zu dem Match hier, Drew? Na, Drew, Mann.
Ja, ich fand das auch super. Ich mag ja beide auch sehr, sehr gerne. Das war dann irgendwie so ein Misch aus so ein bisschen spottiger und mit so ein bisschen Hardcore-Elementen, so Relaxed Rules-mäßig. Das fand ich als Opener eigentlich perfekt gewählt. Das fand ich auch mit eins der besseren Matches von der Show. Das war echt super. Das hat mir echt eine Menge Spaß gemacht und hat einen gut in die Show reingebracht, fand ich.
Was denn?
Ja, da kann ich mich anschließen. Also, es ist genau die Art von Hybrid-Wrestling, die man auch eigentlich so in so einem Opener bei GCW erwartet. Und das, was du auch schon gesagt hast, ich würde es wahrscheinlich sogar auf Platz 3 insgesamt sehen. Und das war absolut guter Opener von zwei sehr fähigen Leuten, gerade auch in diesem Stil. Und insofern hat das gleich mal so ein Stück weit auch den Ton gesetzt für den Abend, finde ich.
Dann gab es ein Überraschungsmatch, denn es gibt ja immer bei GCW ein Match, was nie angekündigt wurde. Es ist immer Hit and Miss, manchmal ist es geil, manchmal ist es nicht. Und das Match hier, das hat mich auf jeden Fall sehr geschmeckt, denn es kam eine Musik und ich dachte, die Musik kenne ich. Denn es wurde mal Chemical Romance eingespielt und Anakin Murphy kam raus. Da habe ich mich total gefreut, dass Anakin Murphy jetzt dann doch sein GCW-Debüt endlich gemacht hat.
Das war
mit,
cool.
Gott, wie heißt der andere Typ eigentlich nochmal? Logan Coversos?
Coversos, ja.
Logan Coversos, ja.
Logan Coversos gegen Bang and Matthews, August Matthews und Davey Bank. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und eigentlich hier war es auch eigentlich nach 10 Minuten, knapp 10 Minuten, hat man auch einfach, ne, die Stühle wurden gleich ausgerollt, es gab Stuhlspots. Vor allem hat Anakin Murphy bei weitem das meiste eingesteckt in dem Match. Gab irgendwie Piledriver auf dem Boden und dann irgendwann wurde ein Board rausgeholt, auf den Plastikgabeln drauf waren und durch die musste auch noch Anakin Murphy durch. Also sehr, sehr kurzweiliges, sehr launiges Match, hat Spaß gemacht. Da bin ich auf jeden Fall unglaublich gefreut für Anakin Murphy, endlich bei GCW. Daumen nach oben, sehr gutes zweites Match. Sebastian, hast du dich auch gefreut?
Absolut. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass Anakin ja letztes Jahr eigentlich schon sein Debüt machen sollte bei Emo Fight und dann ist es ja zu einer Situation gekommen, die fast zum Karriereende geführt hat und dann freut man sich halt umso mehr, wenn sowas dann auch noch überraschend passiert und Anakin ist ja sowieso jemand, der unfassbar einstecken kann und der ja auch immer mal wieder auch schon in so hardcoreigeren Matches war. Und das hat er auch hier wieder gezeigt. Das war anständig, das war unterhaltsam, auch auf der Position mit den knapp 10 Minuten, eigentlich genau das, was es sein sollte. Auch, dass da natürlich Bang und Matthews gewinnen, muss man sagen, ist ja auch so ein Stück weit ein Lokalmatch gewesen, weil das ja die Region ist, wo Bang und Matthews so mit die größten Namen sind und auch im erweiterten Bereich die Heimatregion von Anakin ist. Also er kommt ja aus St. Louis, aber da tritt er ja auch viel aus der Region. Ja, war echt ein anständiges Ding und schön, Anakin gesehen zu haben.
Cool, Dieter.
Ja, kann ich mich anschließen. War spaßig und Anakin bei GCW gibt mir mehr. Vor allem am besten jetzt nochmal in Singles, in einem guten Singles-Match.
Gegen Matt und Pondo.
Bitte nicht. Okay. Dreckigen Charles Mason. Stimmung direkt wieder runter.
Ich fand das auch super, dann auch sogar ein bisschen hardcore-lastiger als erwartet halt, ne?
Das stimmt.
Mit ein paar coolen Aktionen. Das war auch so eine Art Hardcore-Highspots-Match, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als das Match davor. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen hier, ne? Bang und Matthews sind ja auch ein cooles Team. Super Anakin da zu sehen. Fand ich cool.
Das freut mich. Wer ist aber Brick Savage? Wer ist das? Sebastian.
Brick Savage? Ja, Brick Savage ist auch so jemand, er ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er auch aus St. Louis oder so ist, er ist auf jeden Fall auch Teil der LGBTQ-Community im Wrestling. Er hat auch, glaube ich, aktuell diesen Titel von Uncanny Attraction, das ist ja die LGBTQ-Liga, wo unter anderem Nixie XS und Mackenzie Morgan zuletzt Tag Team Champions geworden sind. Und ist da so ein bisschen so das Powerhouse und teilweise auch so der Heel in dem Bereich. Ist aber jemand, ich glaube so das Größte, wo der auftritt, ist mal so New Texas oder ich glaube Wrestling Revolver auch schon mal. Ist, glaube ich, auch sogar divers und ist jetzt nicht bei den ganz großen Ligen, aber wenn man so ein bisschen Indie-Wrestling quer guckt, der ist aber auch nicht ewig dabei. Ohne jetzt nachzugucken, ich schätze 4-5 Jahre oder so.
Das ist auf jeden Fall sehr ausführlich, mal so ausführlich wollte ich gar nicht. Ich habe mir nur gerade nämlich gelesen auf der GCW-Page, dass er bei GCW gegen Matt Tremont antreten wird, demnächst um den Ultra Violent Title. Wenn Tremont den Titel dann noch hat, aber dazu kommen wir später. Jetzt wird erstmal Zeit, denn jetzt gab es nur noch fucking Deathmatches. Mr. Danger gegen Oren Fight. Wenn wir wissen, wenn Mr. Danger in einem Deathmatch ist, dann wird geblutet ohne Ende.
Oh ja.
Die Lloyd-Tubes wurden eingesetzt. Mr. Danger musste mehrmals durch die Tubes, ob es ein Tubes-Table war, ob es ein Lock-Cabin war. Der hat geblutet wie ein Schwein. Oren Fight, ich habe ihn jetzt gar nicht so oft gesehen. Wo tritt er normalerweise auf, Sebastian?
Ja, also Oren Fight ist früher auch viel bei ICW Nose Bar tatsächlich aufgetreten. In den letzten Jahren nicht mehr so. In den letzten Jahren hast du ihn eher bei so, ich glaube, bei Circus Six war er öfters mal, bei Loco, bei dieser Liga von Tommy Trainwreck, die auch mal in der TWE-Arena waren, dieses Wheel of Wrestling. Ich glaube, bei solchen Ligen tritt er auf.
Ja. Der war auch mal bei GCW, der war jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr da, weil ich glaube, der hatte auch da gab es auch irgendwelche Gerüchte, meine ich, um ihn.
Ja, also das kann. Ja, also was man weiß, ist, dass er so ein Anti-Vaxxer ist. Das ist bekannt. Also der hat sich auch nicht impfen lassen während
Corona. Ja, gut, ich sag nur NXT, wer ist es da nicht? Ne?
Ja, eben.
Aber mehr wüsste ich jetzt nicht.
Ja, genau. Nee, wie gesagt, So, danach wurde er von GCW nicht mehr viel eingesetzt. Deswegen war er in den Ligen, die Sebastian gerade aufgezählt hat.
Genau.
Bitte. Wer möchte?
Ja, ich muss halt sagen, ich habe Owen Wright auch früher öfters gesehen, hat er auch noch regelmäßig bei ICW und war und so. Ich finde den nicht schlecht, aber so richtig warm werde ich mit dem nicht. Also auch mal abgesehen davon, was er jetzt denken mag oder nicht. Ich finde auch in dem Match, für mich hat das auch eher Mr. Danger getragen, weil ich finde, Owen Wright, der ist nicht schlecht in dem, was der macht, aber der hinterlässt bei mir nicht viel, so charaktermäßig oder so, wisst ihr, wie ich meine?
Ja.
Ich finde, der hat nicht die krasse Ausstrahlung. Das, was er macht, ist alles völlig in Ordnung. Aber er ist ein so krasses Gesamtpaket, ja, finde ich. Und das Match hätte für mich jetzt auch nicht knapp 16 Minuten gehen müssen. Nee. Das war das Match, wo ich auch am ehesten sag, ey, der hätte da echt ein bisschen Zeit abziehen können. War trotzdem anständig, war unterhaltsam, aber wie gesagt, weiß ich nicht, 3-4 Minuten weniger hätte es auch getan.
Wieder.
Ja, also das war für mich auch ein Mühe zu lang tatsächlich, das, was Sebastian auch sagte. Was ich ganz witzig fand, Drew und ich haben das Match Sonntagabend zusammengeguckt und als Danger dann quasi in den Seilen hing und das erste Mal richtig das Blut aus seinem Gesicht triefte, kam meine Frau in den Raum und wollte was essen und war so, ja, nee, kannst du anlassen, stört mich beim Essen nicht. Und dann hat sie halt gesehen, dass es Deathmatch war. Ja, nee, mach aus. Sagst du, Wrestling okay, aber Deathmatch, Leute, wie könnt ihr? Und sonst, wie gesagt, ich fand es ein Mühe zu lang tatsächlich. Das war okay. Was danach kam, gefiel mir aber besser tatsächlich.
Ja.
Du hast noch nicht gesagt.
Ja, ich fand das auch okay, würde ich dazu stimmen. Fand es auch ein bisschen lang. Mich lässt Owen Wright auch so ein bisschen kalt. Das Einzige, was mir halt klar wird, mit dem Tenno kann er auf jeden Fall irgendwie beim House of Black mitmischen.
Ich finde ja, der sollte so ein T-Shirt haben, auf dem steht Fight Owen Fight, aber.
Ja, genau, sowas. Ja, das fände ich auch gut. Ansonsten gibt er mir jetzt nicht so viel. Ja, war halt okay, schon ein bisschen von Mr. Danger getragen worden, da habt ihr schon recht. Aber danach wurde es geil.
Ja.
Diclope gegen Viperous war für mich Match of the Night. Das hat für mich, ja, also das hätte ich nicht gedacht, aber das Match war richtig geil. Man muss auch sagen, Viperous, die kommt immer mehr ins Deathmatch rein, also die hat da wohl auch richtig Bock drauf, weil Cyclope ist halt aber das Match war halt wirklich geil, weil die haben sich halt wirklich weggehauen, also abgesehen davon, dass halt, ich glaube, dieses Endspot war auch einfach sick, wo einfach dieser Fächer, ich finde immer diesen Fächer übrigens total geil, dieser Kercher, ja, wo die Lighttubes dann, der wurde dann, den hat er Cyclope auf den Kopf gekriegt und dann hat er, gab es halt die Powerbomb durch ein Lighttubes-Table und dann Thumbtacks, aber einfach auch so, das war so ein Match, das hatte so eine das war so wild. Das war so wild, ja, wie, so ähnlich wie das Mervery gegen Hoodfoot-Match, ne? Die haben sich wirklich so richtig wild weggekloppt. Wobei natürlich Cyclope hat, eigentlich haben beide viel eingesteckt, ne? Weil eigentlich am ganzen Abend wurden ganz viele Lighttubes eingesteckt, außer bei dem Match danach. Aber das Match hatte mich richtig überzeugt. Das war wirklich ein richtig geiles, es war auch 14 Minuten. War eine Minute kürzer als das Match davor, aber hier hat es mich gar nicht gestört. Nee. Ich fand, das war ein richtiger Banger, das Match.
Ja.
Du fandst es noch?
Ja, ich fand das auch super. Match of the Night würde ich absolut mitgehen. Auch Viperous, ich glaube, die hatte davor mal ein Deathmatch gegen Shotzi Blackheart bei GCW. Nee, gegen Priscilla Kelly war es, glaube ich, sehe ich gerade. Die ist noch so relativ neu da in dieser Deathmatch-Szene, aber die macht eine gute Figur. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ne? Ich glaube, Bear Bronson, ne, mit seinem, der da so einen guten Start hat in Deathmatch Wrestling, das hat so ein paar Leuten so gezeigt, ich will es vielleicht auch mal versuchen. Könnte funktionieren, ne? Und ich finde, ja, das auch funktioniert. Das ging so ein bisschen langsam los, ne? So Viperous hat am Anfang nicht so, weil oft ist das ja so, die Wrestler, die dann nicht so in the Deathmatches bewandert sind, die fressen nicht so viel, sondern die Deathmatch-Wrestler eher. Das war dann nur am Anfang so. Dann hat die schon auch viel Lighttubes und so gefressen. Muss man ihr lassen. Die ist da voll reingegangen. Hat auch eine sehr gute Figur gemacht, wie ich finde. Das war schon ziemlich geil. Ne? Also, hat Bock gemacht. Fand ich super.
Dieter, was sagst du?
Es war auch, wie gesagt, Match of the Night. Das hat richtig Laune gemacht. Die haben sich nichts geschenkt. War echt cool, diese Cyclope damals hier nur in dem Tag-Team hier mit seinem Kollegen. Und
Miedo Extremo.
Miedo Extremo, genau.
Massiv.
Genau. Und wie gesagt, das Match war echt cool. Vipress mochte ich auch sehr gerne. Würde ich gerne öfters auch in Deathmatches sehen. Was mir bei dem Ding gefiel, war, es hatte bei ihr auch alles so eine Art Leichtigkeit.
Das stimmt.
Die hat halt einfach gemacht.
Ja, stimmt.
Die hat halt gemacht und es war nicht so dieses, oh, ich schlag ihn jetzt gerade mit einer Light-Tube, sondern, ja, das habe ich vielleicht gestern auch schon gemacht. So. Also, ja. Das war alles so dieses, ja.
Just another day in the office.
Genau.
Meinst du Just another day in the Vipress?
Oh, ja, Freitagabend, man merkt, Jules.
Ich glaube, es ist für alle Beteiligten gut, dass du und ich uns wieder ein Zimmer teilen werden beim Kamerad.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Na gut, Sebastian, willst du noch was sagen?
Ja, also ich fand tatsächlich ein Match zwar noch ein bisschen besser, muss aber sagen, dass das Match mich vor allen Dingen positiv überrascht hat, weil ich hatte ja nicht so viel. Ich habe gesagt, ich fand's. Das heißt ja nicht, dass es so ist. Ich hatte hier gar nicht so die große Erwartung, eben weil Vipress ja nicht die große Deathmatch-Wrestlerin ist. Und bei Cyclope muss man sagen, ich glaube, viele von uns hatten ihn ja auch so ein bisschen über bei den Massisos.
Natürlich.
Ich muss sagen, ich mochte Cyclope eigentlich, weil ich ihn ja vorher auch schon von Sonderwelt de Tres kannte und es ist eigentlich ein guter Deathmatch-Wrestler. Aber dieser ganze Eck mit den Massisos war extrem eingefahren. Und deswegen hat man dann auch so Cyclope nicht mehr so gern gesehen. Er hat hier aber durchaus gezeigt, warum er diesen Status hat und warum er eigentlich ein guter ist, finde ich. Insofern, ja, das war auf jeden Fall ein gutes Ding. Vor allem ein überraschend gutes Ding, muss ich sagen.
GCW World Title Match. Der Champion, Atticus Koga. Der Beste überhaupt. Drew, merkst du, ja? Der Beste. So.
Ja, okay.
Aber gut, hier sitzt ja auch der größte Atticus Koga-Fanboy überhaupt auf der Welt. Gegen den Mann, wo ich sage, erstmal, bitte, wenn irgendein Deathmatch-Liga stirbt, das ist für den am schlimmsten, dann muss er wieder in den Sumpf gehen und Kackligen wrestlen.
Ja.
Wahrscheinlich eines der größten Talente im Deathmatch-Wrestling, der ist teilweise leider verschenkt, sein Talent, Liz Sicko. Weil ich immer noch der Meinung bin, Liz Hicko, wenn man so auf seine Cage-Match-Matches sieht, wrestelt ja leider nur Deathmatches. Und es ist eigentlich schade, weil der Typ echt die Anleihen hätte, ein übelst geiler Spot-Wrestler zu sein. Mhm. Ja, ich erinnere nur, beim NGI, dieser Moonsault von der Leiter mit den Light-Tubes runterging. Das war Butter. Das war so sauber gesprungen. Und der fuckt halt auch null ab. Also, ich weiß nicht, dem möchte ich einfach schön sagen, Lissico, kannst Deathmatch machen, aber kannst du nicht irgendwann mal ein normales Match machen? Du hast so viel Potenzial. Aber gut. Auf jeden Fall ist es cool, weißt du, bei GCW kriegt ja gefühlt jeder und der Hausmeister einen Title-Shot. Dass Lissico hier mal den Title-Shot kriegt bei dieser Show, ist halt echt eine geile Sache, ne? Weil, wie ja, ich glaube, zumindest ich bin ja Fan von ihm. Ich weiß nicht, wie ihr zu Lissico steht. Bei den anderen weiß ich, bei Dieter weiß ich es nicht.
Ich finde die cool. Also vor allem das Ding auch beim NGI, der macht Spaß. Der ist halt ein guter Spotter.
Absolut. Und bei dem Match muss man sagen, irgendwo musste ich schmunzeln, weil unser Atticus ist ja eigentlich vom Deathmatch weggegangen. Möchte ja keine Deathmatches mehr machen.
Naja.
Man muss aber auch fairerweise sagen, diese Deathmatches bei GCW, er steckt eindeutig weniger ein als die Gegner, seitdem er bei GCW
das
ist. Das war auch bei dem Match so. Wenn jemand was angeschaut hat, war es Liz Sicko, ne? Weil ich fand, dass das, was schon krass war, dass um den Ring ja die Skewers verteilt waren. Die waren ja in den Seilen drinne und da wurde dann reingesprungen. Das war schon sick. Sicko, gut, kann ich auch mal machen. Der war sick. Und weil hier hat mich Liz Sicko schon klar mehr gefressen. Es gab halt, einigen war geil, aber Liz Sicko hat einen butterweich geilen Dive nach draußen gezeigt. Das war richtig geil. Der, wie gesagt, der hat wirklich die Anleihen, ja. Aber wie gesagt, Skewers wurden eingesetzt, die musste Sicko ordentlich machen, aber gut, das ist er gewöhnt, der hatte ja mal irgendeiner Schrammelliga, was war das, ein Toothpick-Match, was unfassbar gefährlich war. Ich hab's aber nicht gesehen.
Das war, glaube ich, bei Deep South.
Dann musste er ja, dann gab's ja den Driver auf den Apron, den auch Sicko nehmen musste. Und was hier bei mir im Gedächtnis geblieben ist, ist vor allem das Finish. Weil da war eine Tür mit Barbwire umwickelt. Und da gab es einen Suplex rein von Atticus gegen Liz Sicko. Und das Krasse war halt, dass das Wire bei beiden drinne hang. Und dann hat praktisch Atticus ihn hochgezogen und dann wollte es halt Sicko und Suplex gezeigt. Und dann hing immer noch dieser Wire, sowohl in den Haaren von Atticus als auch im Körper von Sicko. Und dann gab es nochmal den Snapmare Driver von Atticus auf diese Tür und alle hingen einfach an dieses Wire. Das war fantastisch. Match war auch, finde ich, in Ordnung für 11 Minuten. Man muss auch sagen, Atticus hat hier das meiste gezeigt. Sicko musste mehr einstecken, aber auch hier muss man wieder sagen, ne, nach dem NGI-Match gegen Mr. Danger, ist Sicko absolut großes Talent. Atticus gewonnen, mal ohne Eingriffe. Für mich ein gutes Match. Für mich aber nicht das Match of the Night, das war das Match davor, aber ein ziemlich gutes Match, weil ich weiß, dass Sebastian das besser fand.
Ja, das war für mich das Match of the Night. erstens, richtig, weil das für mich die perfekte Länge auch hatte mit den 11 Minuten. Dann, du hast es eigentlich schon ein Stück weit beschrieben, das war für mich genau die richtige Mischung aus krassen Spots, aber auch einer unglaublichen Dynamik, die gerade auch Lil Sicko reinbringt. Und ich finde auch wenn Atticus relativ dominant war, war das trotzdem ein guter Look für Lil Sicko, weil der einfach gesehen hast, Alter, der frisst so viel, ja, der kann so viel, auch an Moves. Und das ist so ein Match, wo du wirklich siehst, du bist viel besser als die Ligen, für die du antrittst. Weil, was du gerade gesagt hast, Morbo, das Problem ist ja erstens nicht nur, dass er nur Deathmatch macht, obwohl er dann auch beim Deathmatch antritt. Selbst wenn er dann mal so ein paar Matches gehabt hat, die jetzt nicht Deathmatch waren, ich weiß zum Beispiel, dass er öfters bei Rocket City Championship Wrestling in Alabama antritt. Das ist, glaube ich, die einzige Liga, wo er kein Deathmatch wrestelt. Das ist aber halt auch eine kleine lokale Liga, ne? Und da ist er auch der Beste wrestlerisch. Das heißt also, ist auch deswegen mein Match of the Night, weil ich das möchte oder das, weil ich das gut finde, dass man sieht, okay, Lil Sicko, ne, der ist für mehr bestimmt und deswegen kann man absolut verstehen, wenn man das Match davor besser fand, aber das war für mich das Match of the Night.
Ich denke halt, Lil Sicko könnte Spot-Wrestler bei AEW sein. Es wird ein bisschen krass gegriffen, aber ich kann es halt einfach vorstellen.
Finde ich nicht so krass gegriffen.
Dieter, Drew, ihr guckt AEW, was sagt ihr dazu?
Ja, warum nicht? Also klar, in so kleineren Rollen oder sowas halt so. Warum denn nicht?
An der Midcard, ganz ehrlich, da hast du Leute, die sind schon egaler. Also ganz ehrlich, ja, und der Typ, ja.
Ja,
und Sicko gegen Barbie, gib mir.
Ja, so oder halt in so Matches, wo er einfach von irgendwie Leuten, die halt doppelt so groß sind, wie er einfach durch die Gegend geschmissen wird, von so einem Bobby Lashley halt oder von so einem, jetzt hier so ein James Something, der da am Start ist oder sowas halt, ne, die ihn einfach ein bisschen durch die Gegend zu plexen, halt so ein Powerhouse Hobbs oder sowas halt, ja, let's go.
Match, Drew, was sagst du?
Ich fand das auch super. Für mich war es das zweitbeste Match der Show, auch Match of the Night natürlich das davor. Ich mochte aber auch, also ich fand das super innovativ mit diesen Scooters da halt, die dann da um die Seile, also da war ja quasi wie so ein Styropor-Pad, nicht so ein Styropor, aber so ein Stoffpad halt um die Ringe. Und da waren dann diese ganzen Skewers drin. Fand ich echt cool gemacht, dass man das so quasi, ja, wie so ein Noobs Barbed Wire Match, statt dem Stacheldraht waren da halt die Skewers um die Seile. Das fand ich echt ganz cool, war auch kreativ. Hat natürlich Sicko viel gefressen, aber das passt ja auch irgendwie zu seinem Charakter, dass er halt dann irgendwie da, der ist, der da in alles reinfliegt, dann gefressen wird. Ich fand das super, ich fand das echt cool, das hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, für mich zweitbeste Match der Show. Das war schon echt cool.
Ja, das war cool. Also, ihr habt das alles schon gesagt. Ich sage auch zweitbeste Match. Und das hat echt Spaß gemacht.
Atticus bester, oder? Atticus bester.
Atticus super. Zwar 100 Jahre zu spät Champ, aber super Typ.
Ich mache übrigens jetzt hier eine Prediction. Ja, ich mache jetzt hier die Glaskugel. Ich sage immer noch, an dem Tag, den Tag, nachdem Atticus Cogan den Titel verlieren wird von GCW, wird er bei AEW oder WWE sein. Ist so meine Theorie. Ich bleib dabei.
Also AEW gehe ich mit, WWE nicht.
Ja, AEW gehe ich auch mit, richtig. An dem Tag, wo Atticus Cogan seinen Titel verliert, geht's ASP wieder ein Stückchen besser.
Okay. Nicht über der ASP
typ,
reden.
Ja. Der Typ, Alter. Der Typ. Dann gab's Cruel gegen Beth. Das war kurz, das war 7 Minuten. Das war halt einfach nett. Es gab ein bisschen Gebrawl durch die Halle. Und ein Spot fand ich halt sehr lustig. Da war halt ein Barbwire-Board in der Ringecke. Und da kommt halt Cruel angerannt. Und ich glaube, The Beth wollte eigentlich ausweichen. Aber irgendwie ist er nicht ausgewichen. Da sind beide ins Wire reingeknallt, volle Möhre. Aber The Beth hat es einfach no gesellt. Er hat gesagt, ja, ich habe den hier reingeworfen. Das fand ich sehr amüsant. Das war jetzt 7 Minuten, das war nichts Besonderes, das war nichts Schlechtes, war halt da. Crew hat gewonnen. Crew in GCW ist eine coole Sache. Und dann war das Ding halt durch. Da kann man eigentlich nicht viel sagen, weil es ist eigentlich auch nicht viel passiert ist in den 7 Minuten. Sieht ihr das vergessen. Ja, eben, das war eine kurze Sache.
Ich muss auch sogar ehrlicherweise sagen, ich habe mir bei der Ankündigung so gedacht, boah, weiß ich nicht. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, boah, für das, was es war, also es war besser, als ich befürchtet hatte.
Und cool ist halt auch einfach geil, ne? Also so Beth ist halt so, na, okay, aber cool ist halt schon geil,
genau,
ne?
Genau, Beth ist halt so, ne? Aber ich finde, in der Länge hat das auf der Position überraschend gut funktioniert.
Ja.
Aber es ist halt für den Maven. Dieter, das Function ist schon geil, oder? Legende, oder? Legende.
Das Function absolut. Oh, aufpassen, dass ich so laut bin. Das Function absolute Legende, natürlich.
Absolut! Brauchen wir eigentlich das absolute Legende, ja. Das Function, der Mann, der schon vor 25 Jahren da rumgetont ist. Absolut Legende, mit Sauf Legende, ja. Es sollte geben, Match gegen das Function. Wir hatten alle keinen Bock auf die Scheiße. Ja. Und das Match hat auch nur 3 Sekunden gedauert, denn es gab ein No-Contest, denn die Wanderlei 48 Boys kamen raus, Christian Napier und Otis Koga. Die haben erstmal beide erstmal aus dem Ring buxiert, sind dann zur Stage gegangen, haben Brad Lawler der weggeschubst und haben gesagt, das fand ich sehr amüsant, weil Christian Napier meinte dann, get your fat ass out of here, Lawler, der rerun the show. Und ich muss sagen, ich habe nochmal die Szene geguckt, ich habe den Video Assist Referee eingeschaltet, Lawler, der ist schon sehr geflogen, ja. Also ja. Otis Koga hat ihn nicht wirklich dolle berührt, ja. Und aber der so,
das war schon eine Schwalbe, ja.
So krass hat er ihn jetzt nicht berührt, ja. Auf jeden Fall hat er dann Christian Napier gesagt, ja, wir kommen One Night Only ohne Wanderlei, bla bla bla. Naja, die Geschichte ist einfach, dass Takeover, bla bla, es ist so alt wie die Geschichte des Wrestlings. Es ist jetzt nicht wirklich innovativ, aber gut, es ist nun mal da. Und so hat man, glaube ich, das leidlich Bessere draus gemacht. Es gab dann einfach Dysfunction, Matt Tremont gegen Wanderlei 48, Christian Napier und Otis Koga. Ich sag mal so, ich fand den Ausgang des Matches komisch, weil ich hätte eher gedacht, dass Wanderlei 48 gewinnen sollte, weil es gibt jetzt demnächst Matt Tremont gegen Otis und den Titel. Weil die Geschichte ist ja, Otis Koga hat den Do-or-Die-Rumble gewonnen. Er hat, warum auch immer, er nicht das NGI gewonnen hat, wissen wir nicht. Er hat auf jeden Fall das Do-or-Die-Rumble gewonnen. Und das Ding ist, das Do-or-Die-Rumble, wenn du den gewinnst, hast du einen Title-Shot. Es ist übrigens nicht explizit der Word-Title-Shot. Das war mir schon klar, dass Otis Koga dann nämlich Matt Tremont herausfordern wird, was jetzt auch passieren wird. Es wird nicht das Match Otis gegen Atticus gucken. Das kann ich schon mal sagen. Das haben sie nämlich das auch so genau. Das ist
Super Mania Week.
Weiß ich nicht. Möglich. Auf jeden Fall. Break. Auf jeden Fall gab es dann dieses Tag-Match und das war halt, ne, es war das, was zu erwarten war. Es war nichts Besonderes. Ich glaube, was ich wirklich krass fand, war, dass nachdem die Stirn aufgeballert wurde von Matt Tremont, eine ganze Flasche Zitronenwasser, also ja, Zitronen war auf den Kopf. Das war
das, was die da gerade mit den Gasseplates gesagt hat, das habe ich mal bei solchen Spots. Das finde ich mit am schlimmsten, weil für mich ist es immer so, dass ich die Sachen am schlimmsten finde, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Und sowas kann man, ne, dass man vielleicht noch mal irgendwo mal Zitronensaft drauf bekommen hat, auch mal an eine wunde Stelle oder so, wie das wehtut, das kann ich halt total nachvollziehen. Und das ist genauso wie ich mit meinen längeren Haaren, wenn dann so, haben wir ja gerade auch schon gesagt, wenn die Haare dann im Bartbeuer steckt, da quitsche ich auch immer zusammen. Aber das mit dem Zitronensaft, das finde ich auch so, boah, da zieht sich bei mir alles zusammen, aber nicht von dem Zitronensaft, sondern von dem Visual.
Gut, nach 14 Minuten gab es den Good Feel Moment, das Function Match mit haben gewonnen, dann war die Sache auch durch. Relativ unspektakulär. Das war nichts Besonderes. Es gab halt die Standardspots, irgendwie, wie es nicht Otis macht, der immer seinen Spot, dass er sein Rasiermesser rausholt und dann die Thumbtacks damit rausholt aus dem Kopf vom Match und so. Hat man alles schon gesehen, das Function ist eigentlich nicht mehr tragbar, aber ist trotzdem eine absolute Legende. Und dann im Endeffekt, es war halt ein okayer Abschluss dieser Show, mehr aber auch nicht, würde ich sagen. Wieder, was sagst du?
Ich sagte auch zu Drew schon, so dieses, in dem Rahmen fand ich das alles erträglich. Es war irgendwie sinnig, dass Wendell 48 da rauskam, die beiden angegriffen hab. Und es ist natürlich auch das bessere Übel, als hätten wir da noch 10 Minuten Singles-Match gesehen. Ich habe gerade in der Recherche gesehen, es gab mal 2002, gab es 25 Minuten Iron Rotten gegen Dysfunction. Let's go. Und es war okay. Es war natürlich nicht gut, aber es war auch jetzt nicht schrecklich. Und man hat das Beste draus gemacht. Und sagt ihr, Otis Koga besiegt Tremont?
Ja. Dazu kommen wir gleich. Erstmal machen wir noch die anderen beiden fertig.
Ja, gerne. Ich fand es ja ganz lustig am Anfang bei den Introductions, als Dysfunction der größte Heel war, weil er aus From Milwaukee via Green Bay angekündigt wurde, weil sie ja in Chicago sind, ne? Und Chicago und Green Bay ist ja so, ne? Die mögen sich nicht. Alle erstmal hier gebucht des Todes, ne? Dysfunction, größter Heel, hat alle den Mittelfinger gezeigt. Da kommen hier die Vandalife 48-Typen raus. Ah, ist okay. Dysfunction ist doch ganz okay. Hier, die anderen sind noch beschissener. Fand ich ja ganz lustig. Ja, wie du schon sagst, ne, war dann okay, dass dann die halt eingegriffen haben. War dann sinnig und besser, als wenn wir dann Dysfunction im Singles-Match sehen. Hab aber dann auch gedacht, dass Dysfunction hier dann irgendwie der Fall Guy wird. Ja, haben dann doch Dream und Dings gewonnen. War okay für das, was es war, aber ja, von den Matches auf der Karte eher so im Mittelfeld dann für mich. Auf jeden Fall nicht bei den Top-Matches dabei.
Und Sebastian fand's richtig geil.
Nee, aber ich muss sagen, dass tatsächlich die Matchqualität natürlich höher gegangen ist, dadurch, dass es ein Tag-Match war. Und deswegen muss ich auch sagen, dass ich dann schon ganz positiv da rausgegangen bin, weil ich dann halt schon gedacht habe, oh Gott, das Function gegen Matt Tremont. Aber in dem Rahmen war das, wie die da auch gesagt hat, völlig in Ordnung. Ich muss auch sagen, dass Napier, du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, Morbo, hier tatsächlich auch mal ein bisschen charismatischer wirkt als sonst, gerade auch zu Beginn.
Hey, Napier ist geil am Mic, kannst du nichts sagen. Chris Napier ist echt guter Mic.
Und ich muss auch sagen, ich werde langsam ein bisschen mehr warm mit ihm. Also am Anfang habe ich ja immer gesagt, so, boah, er ist jetzt immer noch keiner, den ich haben muss, aber ich sehe ihn jetzt schon ein bisschen besser, als ich ihn noch vor ein paar Monaten gesehen habe. Und er ist auch definitiv kein Charles Mason oder so, wo ich mir denke, oh mein Gott, warum? Deswegen in dem Kontext hat das alles gepasst. Hätte das unbedingt der Main Event sein müssen? Nein. Aber da ich halt weniger erwartet hatte, war das völlig anständig.
Fazit bei der Show würde ich sagen, ich fand sie gut. Für mich ist es eine 7 von 10 mit Tendenz nach oben und ich fand sie auch besser als die ICW-Show. Die ICW-Show hatte das bessere Match, aber die ICW-Show hatte auch Rotz. Und die Show hier, die hatte einfach keinen Rotz. Punkt.
Ich würde beiden auch 7 von 10 geben. Ich weiß gar nicht, ob ich da groß nach oben oder unten. Aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest, würde ich die hier auch leicht davor sehen. Weil wie du schon sagst, es war die konstantere Show. Das auf jeden Fall. Es gab keine Lowlights und ICW und No Holds Barred hatte leider JB Anderson gegen Casanova Valentine.
Ja, stimme ich auch zu. Ich würde auch 7 Punkte geben, aber auch einen Ticken besser als die ICW-Show aus den Gründen, die ihr jetzt auch schon gesagt habt. Da schließe ich mich auf jeden Fall an.
Ja, gehe ich auch mit. Ich fand sie auch besser. Ich fand sie vor allem kurzweiliger, weil was mir aufgefallen ist beim Gucken, die hatten ja zwischendurch, das Feier ging 3 Stunden, aber wenn du zwischendurch die ganzen Rückblenden einfach geskippt hast, weil ich muss nicht 5 Minuten sehen zwischen 2 Matches, was dreimal beim Tournament, beim TOS passiert ist im Sommer, dann hast du halt schon 1 Stunde gespart, nur durch Highlights wegskippen. Das war schon auf jeden Fall hilfreich.
Also Realzeit war knapp über 2 Stunden bei der Show. Die hast du schnell weg.
Ja, da konntest du ja richtig viel. Da war ja fast nach jedem Match war da so ein fetter Block an Highlight-Clips und sowas halt.
Absolut. Ja, wir haben schon den Ausblick kurz gemacht. Genau, es gibt am 17. gibt es dann Otis gegen Tremont. Ich denke, der Titel wird wechseln. Es gibt aber auch ein interessantes Match. Es gibt nämlich um den GCW World Title Atticus Koga gegen Warren Code Manders. Das finde ich wild.
Das finde ich auch cool.
Interessant. Ja.
Und Megan Bain wird verschenkt gegen Priscilla Kelly.
Ja, und am Tag danach bei Crime Rave gibt es Atticus Koga gegen Priscilla Kelly um den World Title.
Oh Gott,
Alter. Komm mir doch auf, Alter, ey.
Und bei der Show gibt es dann auch Shotzi Blackheart gegen KJ Orso.
Gott, das sehe ich auch gerade.
Oro gegen Jordan Oliver, Vengantor gegen Samurai Del Sol. Aber welche Show ja super wird, wird ja am 31.01. crushed up mit Rick Blade gegen Joey Janela.
Das Match gucke ich mir dicker an. Das Match gucke ich mir an.
Und bei
Dieter,
der Show.
Dieter Rick Blade Legende.
Ich habe dir leider zu wenig gesehen, um das mit vollem Herzen zu sagen.
Ohne Rick Blade gäbe es kein AEW. Sag ich einfach.
aber bei der Show gibt es auch Young Dump and Price und Ryan O'Neill gegen Spectral Envoy, Frightmare the Wicked und Ultra Rampage Black.
Das ist cool. Ja. Das sind Legenden, das sind meine Legenden. Spectral
Envoy. Und da gibt's auch Beastman gegen Cruel, rein da.
Und als Abschluss, da, das Lineup ist da, wir gehen mal schnell durch das Collective, denn es ist ja in 4 Monaten, in 3 Monaten ist Karat, aber in 4 Monaten ist Collective, denn es ist wieder WrestleMania-Wochenende. Yay, WrestleMania, nur noch dieses Jahr. Nächstes Jahr gibt's das alles nicht mehr, also freuen wir uns drauf. Ach, 15. April geht los mit Podermania. Das ist eine reine Women's Wrestling-Show, Sebastian. Oh, gehe ich da richtig? Genau. Das ist eine reine Women's Wrestling-Show, die klingt auch ganz gut. Das ist
der Liga aus Las Vegas, die sind da ortsansässig.
Eine reine Demonstration. Dann gibt es an dem Abend Dragon Gate. Und hier ist übrigens wichtig, das ist Dragon Gate. Es ist nicht Dragon Gate USA, es ist Dragon Gate.
Stark.
Wird da auftreten, ja. Dann gibt es um Mitternacht bei denen, das ist bei uns dann immer übrigens 9 Uhr morgens, ja, Hybrid Wrestling XPW, Sebastian, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist.
Ja, ich wusste bei dem Zweitgenannten, wusste ich gar nicht, dass es die noch gibt. Das ist nämlich so eine Indie-Liga aus Kalifornien, die, glaube ich, schon seit den 2000ern existiert. Ja, sind halt auch eher dann so kleinere kalifornische Ligen.
Aber ich meine, das ist der erste Tag, da kann man mal reinkommen. Aber gerade eine reine Women's Wrestling Show ist natürlich eine fantastische, ja. Und Dragon Gate wird sicherlich auch abliefern. Das kann man ja nicht anders sagen. Donnerstag, 16. April, schön zur Primetime, 20 Uhr setzen wir uns alle hin und gucken. Schön Progress. Oh. Nee, niemand! Danke. Niemand! Progress.
Ja, die waren auch bis jetzt immer nie so dolle im Mania-Wochenende, die Shows, also nee.
Einfach nein. Da gibt es die Mark Hitchcock Memorial Super Show. Gucken, was dieses Jahr der Downer wird. Letztes Jahr hat er auch richtig reingeschissen.
So Suzuki gegen Butterbean 2.
Ja.
Also ich fand hier das Mickey James ist schon schlimmer tatsächlich.
Ja, auf jeden.
Match-Segment suchst dir aus.
Ja, was auch immer das sein sollte.
So, dann wird's aber wild, denn dann gibt es das Death Vegas Invitational. Das ist die Despi-Show, die El Desperado Show.
Da hab ich so Bock drauf, da hab ich so Bock drauf. Ja, echt geil,
wird nach Las Vegas kommen, die ersten 2 Leute wurden schon announced. Das ist klar, natürlich El Desperado und Jun Kasai. Und ich habe schon in dem Discord geschrieben, gib mir Jun Kasai gegen Liz Sicko, Alter.
Boah, geil, natürlich auch nehmen.
Oder Jun Kasai und El Desperado gegen Liz Sicko und Dr. Redacted. Das wäre krass, das würde geil sein.
Ja. Ja.
Die hat auch wirklich Potenzial, Show des Wochenendes zu werden, ey.
Ja. Absolut.
Und dann gibt es, was auch immer das sein wird, um Mitternacht da, bei uns 9 Uhr morgens, ein MDK Fight Club. Wir wissen nicht, was es wird.
Ich habe zu Drew schon gesagt, das wird wahrscheinlich das Comeback-Match von Nick Gage.
Ja, gerade nachdem, ja, was Lola der auch zuletzt gesagt hat.
Aber die Frage ist natürlich, wird das eine Deathmatch-Show? Ich befürchte, ich kann mir vorstellen, dass es nämlich auch eine Deathmatch-igere Show wird.
Ja, da hast du 2 Deathmatch-Shows hintereinander.
Parallel möchten wir natürlich nicht unterschlagen, gibt es ja das Shooting Star Fest. Na, da ist das ja auch ganz nicht uninteressant. Da gibt es dann um 20 Uhr deutsche. Also, wir müssen gar nicht Progress zocken, wir können nämlich parallel New Texas Pro Wrestling gucken, Sebastian. Da freust du dich drauf.
Ja, also auf jeden Fall. Mehr als auf Progress. Definitiv.
St. Louis Aniki hat eine Show danach und West Coast Pro hat an dem Tag eine Show. Das ist dann parallel. Das wird sicherlich alles auf IWTV stattfinden. Wir gehen zum Freitag, April 17. um 20 Uhr, beste Sendezeit. Gringo Locos Word on Lucha.
Ja, mal gucken, was da so geht.
Ja,
keiner sagt was.
Ja, ausgesetzt.
Ich fand die Shows damals immer ganz gut. Cool. Genau. Aber es ist ja jetzt schon länger nicht mehr gewesen und deswegen mal gucken, was so kommt.
Also ich glaube, die wird ganz geil. Gerade am Mania-Wochenende.
Ja.
Problem ist halt, parallel ist Action-Wrestling.
Ja.
Ah, gut.
Und es ist 20 Uhr. Danach gibt es natürlich die Show, auf die ich mich natürlich immer sehr freue. Es gibt mich Josh Barnetts Bloodsport.
Ja, Mann.
Und dann freue ich mich wieder, endlich wieder WWEler, die für einen Abend mal Blutsport machen dürfen. Ja, komm, gib mir Charlie Dempsey. Gib mir Charlie Dempsey wieder. Ja. Dann gibt es natürlich Spring Break, Joe Janez Spring Break. Ja, und dann gibt es um Mitternacht eine Liga, die kenne ich nicht. Die will ich gar nicht erwähnen, was das ist. Deswegen reden wir lieber, dass es parallel übrigens noch an dem Abend nach Action gibt es noch Pride Style. Was ist denn Pride Style, Sebastian?
Pride Style ist eine Liga, ich weiß gar nicht, ob man sie direkt, ja, ich würde sie schon sagen, dass sie dem LGBTQ-Spektrum zuzuordnen ist. Sie kommt auch aus dem Westen, ich bin mir gar nicht gerade sicher, ob aus Kalifornien, die kommt sogar aus Las Vegas selber.
Ich wollte gerade sagen, sind die nicht aus Vegas? Da war doch bei der letzten West Coast Show, gab es doch da ein Titelmatch, glaube ich, von denen.
Ganz genau, weil bei Pride Style ist ja auch Chris Nasty, der ja auch mal wieder bei West Coast ist, der ist da ja, glaube ich, sogar Champion, meine ich. Und Tyler Bateman ist da, glaube ich, auch Tag Team Champion, meine ich. Ist ja auch jemand, der schon sehr lange. Tyler Bateman wrestelt noch, ja. Kennen ja viele noch aus der alten Zeit.
Violence Unlimited.
Ist ja jemand, der schon seit Anfang der 2000er dabei ist. Ja, also das ist keine schlechte Liga. Also habe ich durchaus Bock auf die Show.
Und als Abschluss am Samstag, den 18. April, gibt es natürlich um 20 Uhr besser wird den Effies Big Gay Brunch. Da freue ich mich drauf, der ist immer sehr unterhaltsam. Und natürlich dann in der Nacht, das ist bei uns am Samstag, also am Sonntagmorgen um 7 Uhr deutscher Zeit, der Clusterfuck natürlich. Ich hoffe, dass er besser wird als letztes Jahr, weil letztes Jahr war er richtig zackig.
Ja.
Da war er richtig scheiße. Das Jahr davor war er großartig.
Der super.
Aber letztes Jahr war er zackig. Nee, aber das ist natürlich noch ein ganz kleiner Haufen. Ne? Das werden noch Millionen Shows wahrscheinlich veröffentlicht. Ja. Das ist dann aber man kann sich schon mal, denke ich mal, auf sehr, sehr viel freuen. Das war der Catch Club. Das war Blutgewalt geil. Was kommt als nächstes beim Catch Club? Was steht als nächstes an?
Wrestle Kingdom.
Wrestle Kingdom.
Stimmt, Flosch.
Kleiner Hasch. Ganz lieben Gruß an Flosch an der Stelle.
Hat Bye-Bye gesagt und ansonsten, das war auf jeden Fall Catch Club, hört Catch Club, Catch Club, bester Podcast und die letzten Worte heute, die hat Dieter.
Ja, das war die erste Aufnahme des Jahres. Viel Spaß beim Hören, gehört zu haben und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.